Herzlich willkommen zu Metro Laut. Unsere Folge ist die 23. Folge. Und da wird es natürlich Zeit, nach 23 Folgen auch einfach mal mit der Wahrheit rauszurücken und zu erklären, was wirklich war. Bei uns ist wie immer der gute John F. Nebel.
Hallo.
Und als Gast haben wir Frank Rieger.
Guten Abend.
Frank Rieger, vielleicht bekannt als Podcaster bei dem Format Alternativlos. Gibt es sonst noch gesichertes Wissen zu dir, was wir an dieser Stelle vermitteln können?
Also es gibt einen Wikipedia-Eintrag, der irgendwie sozusagen die Major Consensus Narrative Realität über mich vermittelt. Und ich will jetzt nicht dazu kommentieren, was davon jetzt war ist oder nicht. Also ich finde, das muss jeder eigentlich selber mit genügend Medienkompetenz für sich herausfinden.
Alles klar. Dann belassen wir es dabei. Und ich würde sagen, wir fangen mit, wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Also das Dickicht ist ja durchaus dicht. Aber wir wollen in dieser Folge zumindest mal eine grobe Schneise in den Dschungel der Lüge schlagen. Und wir haben uns überlegt, wir machen das schon dann nur noch in diesem Jahrhundert, weil einige Wurzeln gehen einfach auch schon zu weit zurück und es ist dann auch eher eine...
Also ich glaube, wir müssen schon eigentlich so bis ins letzte Jahrhundert auch noch reingehen. Also so, ich denke mal so bis in die 50er müssen wir schon zurück, sonst wird es schwierig.
Ja, okay.
Also vielleicht sogar noch ein bisschen davor, ja.
Also du meinst natürlich klar Kennedy.
Ja, also ich meine, eine der klaren Zeichen davon, dass die New World Order uns dominiert und dass also es da in jedem Fall auch immer wieder Interferenzen gibt. Ne? Also die Ermordung Kennedys ist ja auch vielen Menschen sozusagen als Beispiel dessen, dass das, was uns in den Medien erzählt wird, überhaupt nicht stimmen kann, hart im Gedächtnis geblieben.
Ja, vielleicht fassen wir das kurz zusammen. Also die Konsenslüge der westlichen und auch östlichen Medien ist ja, dass Kennedy erschossen wurde von Lee Harvey Oswald. Und zwar in Dallas, in einem Cabrio lang, zusammen mit seiner Frau und dem Gouverneur und einem Fahrer. Fuhren sie also so eine Jubelparade entlang. Und als das Cabrio an dem Texas Schoolbook Repository vorbeikam, oder Depository, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, also an einem Schulbuchlager wurde so will es die Legende vom obersten Stockwerk durch Lee Harvey Oswald geschossen auf das Fahrzeug und John F. Kennedy wurde in den Schädel getroffen und der Gouverneur wurde auch noch getroffen und dann wurde halt gesagt, okay, Lee Harvey Oswald ist ein verwirrter Einzeltäter gewesen. Ne? Das war ein Verschwörungstheoretiker und der wollte Kennedy töten, weil er irgendwie zu progressive Politik gemacht hatte oder so. Leider konnte Lee Harvey Oswald aber nie seine Motive oder seine Unschuld diskutieren, weil er kurz nach seiner Verhaftung bei der Überführung in irgendwie ein Untersuchungsgefängnis oder zur Polizei direkt erschossen wurde. Von einem Nachtclubbesitzer, Jack Ruby. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Video von, oder vielleicht kenne ich das auch nur aus dem Film, dass Oswald also da langläuft und dann wird halt sein Name gerufen und der schießt ihm halt dann in den Bauch und Lee Harvey Oswald stirbt und kann quasi seine Unschuld nicht mehr unter Beweis stellen. Die Sache stank natürlich so dermaßen zum Himmel, dass man sich überlegen musste, oder dass man angefangen hat, das mal zu untersuchen. Und stellte sich raus, dass und diese offizielle Geschichte, die jetzt also quasi durch mehrere Untersuchungsausschüsse der USA dann auch gegangen ist zur Aufklärung der Ermordung ihres Präsidenten, da schon einige Probleme hat, die so nicht zu der Geschichte passen. Also es geht irgendwie damit los, dass das ja eine Parade war, da waren ja hunderte, tausende von Zeugen auf dieser Straße und viele von diesen Zeugen haben ausgesagt, auf verschiedenen Positionen Menschen gesehen zu haben mit Gewehren und aufsteigendem Rauch.
Und Schüsse gehört zu haben.
Genau, und mehrere Schüsse aus verschiedenen Richtungen gehört zu haben. Dann kommt dazu, dass Oswald ein US-Marine war, oder also irgendwie beim Militär, ich kenne mich nicht so gut aus mit Militär, und da aber als Schütze nur irgendwie unterdurchschnittliche Leistungen verbracht hat, geliefert hat, und diese Ermordung des Präsidenten mit einem äußerst schlechten Gewehr, also kein Scharfschützengewehr, auf eine weite Entfernung vorgenommen haben sollen. Er hat halt direkt den Kopf getroffen, was selbst für geübte Schützen mit diesem Gewehr eine äußerst unwahrscheinliche Leistung ist, weil es einfach mit dem Gewehr schon nicht möglich ist. Aber dieses Gewehr war noch viel weiter verzaubert, denn der Gang der Kugel, um all die Verletzungen herbeigeführt zu haben, die Personen in dem Auto hatten, wie gesagt, Kennedy wurde durch den Kopf getroffen, dann hatte das nochmal im Knie, und der vor ihm sitzende Gouverneur wurde dann irgendwie hinten in die Schulter getroffen und nochmal im Handgelenk. Und die Kugel musste also quasi mehrfach abgelenkt werden. Also ist erst gerade durch Kennedys Kopf, dann in seinem Knie hat sie so eine Wendung um mehr als 90 Grad gemacht und dann nochmal in der Luft beziehungsweise in dem Sessel nochmal um 90 Grad zu wenden, um quasi wieder in die ursprüngliche Richtung zu gehen, dann durch die Schulter des Gouverneurs und dann in sein Handgelenk. Ja, also diese Kugel ist mehrfach um die Kurve geflogen, so will es die Legende.
Und Moment, so will es der Untersuchungsbericht.
Genau, so will es der Untersuchungsbericht, aber ja. Das ist ja die Legende.
Ja.
Und abgesehen davon war halt unwahrscheinlich, also bei einem so schlechten Gewehr, dass da überhaupt den Kopf zu treffen war nicht möglich, und auch die ballistische Leistung dieses Gewehres hätte nicht gereicht, um eben viermal da durch den Körper durchzudringen, wieder auszutreten. Ja, also ich glaube, üblicherweise selbst heutige Gewehre irgendwie, da bleibt eine Kugel gerne mal stecken. Ja, diese Kugel ist aber dann erst in dem Gouverneur irgendwie im Bein oder so stecken geblieben und wurde dann gefunden und ist bekannt als die magische Kugel, weil und an ihr eben diese gesamte Legende hängt, dass es nur ein Täter war mit nur einem Schuss oder mit einem Schuss oder mit Schüssen aus einer Richtung. Es gibt dann noch weitere Unstimmigkeiten, denn es gibt, was die Verschwörer ja nicht wissen konnten, eine Videoaufzeichnung. Das ging also gerade los, so 8mm Kameras oder so, ne? Also Home Video ging gerade los, ja, und als Abraham Zapruder, inzwischen sehr bekannter Zeuge, hat eben diese Ermordung des Präsidenten gefilmt, und man sieht da drin, dass halt Schüsse aus verschiedenen Richtungen kommen, weil sich irgendwie Kennedys Kopf erst nach vorne bewegt, also diese Kugel kommt von hinten, und kurz darauf fällt der Kopf nach hinten zurück, was also der Beweis dafür ist, dass aus verschiedenen Richtungen so quasi so trianguliert von Scharfschützen auf ihn geschossen wurde. Gleichzeitig fehlt ein Bild, nämlich das, also in der Abfolge sind ja Einzelbilder, da fehlt ein einzelner Frame, und zwar der wichtige. Und es ist relativ klar, dass bei dieser Einstellung ein Hügel im Hintergrund zu sehen ist, auf dem nämlich die Scharfschützen stehen.
Der Grassy Knoll.
Ja, und leider konnte das alles, also trotz aller Unstimmigkeiten, wurde halt dieser Untersuchungsbericht so verfasst und auch so ging so in die Geschichte ein. Der Lee Harvey Oswald, der da halt geframed wurde als Mörder des Präsidenten, wurde halt sofort liquidiert, um sich nicht verteidigen zu können. Und es ist eigentlich heute relativ klar, dass das ein Plot war an der CIA. Es ging also um einige Unstimmigkeiten mit der, ich glaube, in der Außenpolitik mit Kuba ging es irgendwie um, also einen Streit um die Invasion in der Bay of Pigs, in der Kennedy sich quasi gegen die Linie seines Sicherheitsapparates gestellt hat. Die haben gesagt, wir müssen in Kuba eine Invasion machen. Kennedy hat diese Auffassung nicht geteilt und musste dafür dann sterben. Und das ist also quasi eine Intervention der CIA, die also sich natürlich an den Rechtsstaat nicht gebunden fühlt und die gesehen hat, okay, dieser Präsident, den müssen wir aus dem Weg schaffen, und wir brauchen eine Geschichte dazu und wir brauchen einen verwirrten Einzeltäter, und da haben sie halt den armen Veteran Lee Harvey Oswald halt geopfert.
Ja, ich meine, eines der Dinge, die Kennedy angestoßen hat, war die Mondlandung. Also der hat ja gesagt, wir müssen uns, also wir in dem Fall, die Amerikaner müssen zum Mond fliegen, und zwar deswegen, weil es schwierig ist. Er hat gesagt, es ist hart. Also wir müssen es machen, weil es irgendwie nicht einfach ist. Und die Mondlandung ist ja auch so ein Fall, wo eigentlich eine ganze Menge dafür spricht, dass es sich offensichtlich um eine, ja, um einen Fake handelt. Ne? Also dass sozusagen das, was uns präsentiert wurde, irgendwie nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Und da gibt es jede Menge so Details, die halt mittlerweile rausgekommen sind und die auch über die Jahre mal wieder analysiert und reanalysiert wurden und wo also doch eine Menge Indizien dafür zusammengetragen wurden, dass also die Landungen auf dem Mond entweder gar nicht stattgefunden haben, weil, also eines der wesentlichen Argumente ist, weil die Strahlung da viel zu hoch ist und die NASA das halt wusste und deswegen halt das lieber gefaked hat, als irgendwie gegrillte Astronauten zurückzunehmen. Oder halt erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt realisiert wurde, weil die NASA zu dem Zeitpunkt, als sie es halt irgendwie gesagt hat, dass sie es kann, also bei den ersten Apollo-Missionen halt einfach schlicht dazu noch nicht in der Lage war, sondern sie halt primär halt die Russen, die ja auch versucht haben, also es ging ja um das Wettrennen zum Mond, ne? Also es war ja quasi die Auseinandersetzung der Supermächte, die halt versuchten, das Rennen zum Mond zu gewinnen. Und die Russen hatten halt dieses N1-Programm, auch so eine riesige Mondrakete.
Und hatten 1-0 Vorsprung, ne?
Mit Sputnik hatten sie halt schon deutlichen Vorsprung und so. Und für die Amerikaner war es halt echt wichtig und deswegen haben sie dann halt dazu gegriffen, es zu faken, so entweder komplett oder nicht. Ne?
Aber es ging ja nicht nur darum, zum Mond zu fliegen, sondern der treibende Faktor hinter diesen ganzen Raketenentwicklungen waren ja die Interkontinentalraketen mit den
Zeitpunkt war es aber schon so, dass eigentlich so die großen Interkontinentalraketen. Also da gab es halt noch eine Menge Fortschritte, aber da hatte sich das schon aufgeteilt. Also da ging es halt schon los, dass die Anforderungen an Interkontinentalraketen deutlich andere waren, als die man für eine Mondrakete brauchte. Weil nachdem die Atomsprengköpfe leichter geworden waren, ging es bei Interkontinentalraketen halt eher Richtung Feststoffraketen, also Raketen, die man nicht mehr so mit komischen Flüssigkeiten, die irgendwie ätzend ungiftig sind, betanken musste, sondern halt irgendwie dann halt irgendwie mehr so wie unsere Silvesterraketen halt so Feststoffraketen gebaut hat. Da waren dann so die ersten, also ging es dann halt so in diese Richtung halt, dass man sagt, okay, wir spalten die Entwicklung auf. So,
aber es ging quasi bei der Mondlandung darum, seine eigene wissenschaftliche Überlegenheit dem Gegner zu vermitteln und natürlich auch die eigene Überlegenheit dem eigenen Volk.
Und für die Amis ging es halt auch darum, den Sputnik-Schock zu überwinden. Also dieses
Da war dann jedes Mittelrecht.
Ja, genau. Da gibt es halt irgendwie auch so eine interessante Geschichte. Also die Amerikaner haben ja eine große Menge Mondgestein angeblich mitgebracht. So. Dieses Mondgestein hat halt so ein paar Eigenschaften, die also ganz offensichtlich von irdischem Gestein divergieren. Und da gab es aber so eine mysteriöse Expedition von niemand anders als Werner von Braun, ein deutscher Raketenexperte, der in die Antarktis gereist ist und offensichtlich diese Mondlandungslüge zu supporten, dort Mondmeteoriten zusammengesammelt hat. So,
und da schließt sich irgendwie auch der Kreis, ne? Werner von Braun, Nazi durch und durch, der da abgeworben wurde. Und der ist ja bekannt, dass in der Antarktis, in Neuschwabenland, und da kommt auch das Gestein her, die Nazis sind dort 1938, 1939, hatten eine Expedition gestartet und haben gleichzeitig mit großen Militärtruppen dort einen Stützpunkt aufgebaut. Und 1945, als es dann abwärts ging mit dem Dritten Reich, haben sich eben hochrangige Nationalsozialisten, also zusammen mit Truppen, Verbänden, dorthin zurückgezogen. Die Amerikaner haben zusammen mit den Engländern dort Atombomben raufgeworfen. Und konnten es aber nie zurückerobern, dieses Neuschwabenland. Jetzt fragt man sich natürlich, warum kann man da überhaupt überleben? Antarktis ist auch der kälteste, windigste und dunkelste Fleck der Erde. Es gibt dort halt eben heiße Quellen und da kann man Energie gewinnen und eben Gestein, freie Energie, mit denen auch die Reichsflugscheiben. Also da schließt sich eben, denke ich, schon der Kreis von der Mondlandung hin, wie das auch mit dem Dritten Reich zusammenhängt.
Und mit den Flugscheiben haben ja die Nazis dann nachher doch noch in den Weltraum geschafft, ne? Oder? Nee, das war aber schon früher, ne?
Die waren schon früher da, ja.
Ja, die hatten
die dunkle Seite des Mondes.
gute Verbindung zu Aldebaran, das ist ein, im Sternbild des Stieres, hatten sie zu Außerirdischen und haben dort eben diese freie Energie, die in diesem hohlen Neuschwabenland und Neuberchtesgaden gab es natürlich dort auch. Also das ist...
Ja, ihr seht schon so, uns werden eine ganze Menge Geschichten erzählt, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ne?
Ja, wenn man sich überlegt, in was für einer schnöden Welt wir alle glauben zu leben und was eigentlich um uns herum abgeht, davon haben wir gar keine Ahnung. Es geht natürlich in dieser heutigen Sendung, wie will es die Zahl anders, um Verschwörungstheorien.
Ja, wir wollen mal versuchen, ein wenig darüber zu reden, was sind Verschwörungstheorien, wie kommen sie zustande, warum gibt es sie? Auch eine sehr spannende Frage. Und wie kann man sie von, ja, sag mal, Theorien unterscheiden? Also welche Möglichkeiten gibt es, eine Verschwörungstheorie und sozusagen eine alternative Erklärung der Geschichte, die möglicherweise wahr sein könnte, auseinanderzuhalten? Ja, haben wir denn eine Definition? Was ist denn eine Verschwörungstheorie?
Das ist die
Wikipedia sagt, als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne jeden Versuch, ein Ereignis, einen Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu erklären, also etwas zielgerichtete, konspirative Wirken von Personen zu einem illegalen oder illegitimen Zweck.
Und mit der Absicht irgendwie, ach so, okay.
Mit, ja. der Absicht
das zu verheimlichen, oder?
Ein illegaler oder illegitimer Zweck.
Also irgendwelche Personen kommen zusammen und verschwören sich.
Genau.
Was zeichnet eine Verschwörungstheorie aus im Vergleich zur echten Verschwörung?
Naja, also mein Hauptproblem ist eigentlich immer, dass wenn man mal versucht hat, irgendwie so eine Verschwörung anzuzetteln, dann stellt man fest, dass es einigermaßen schwierig ist. Ne? Also ich meine, selbst wenn man qualifizierte Mitarbeiter hat und irgendwie intelligente Mitverschwörer, ist es in der Regel so ein bisschen kompliziert, halt irgendwie so eine Verschwörung durchzuhalten. Ja? Also es ist halt irgendwie so, also meistens ist es dann doch so, dass irgendwie die Realität halt sich irgendwie so ein bisschen in den Weg stellt und es halt nicht so einfach ist, irgendwie alle Dinge vorherzusehen und so. Also es ist halt irgendwie, also man denkt ja mal so ein bisschen so in diesen Sherlock-Kategorien, so, ne? Also dass man halt einfach so die Realität irgendwie schön abbilden und vorhersehen kann. Und dann kommt aber eigentlich immer irgendwas dazwischen. So, und deswegen finde ich halt so einfache Verschwörungstheorien auch immer so ein bisschen schwierig, ne? Also
halt so. Und je komplexer die Verschwörung eigentlich ist, ne, desto schwieriger wird es eigentlich, dass sie als eine Verschwörung selber sein kann.
Genau, aber andererseits, also ich meine, gut, man muss natürlich unterscheiden. Also es gibt natürlich echte Verschwörungstheorien und es gibt das, was irgendwie Medien als Verschwörungstheorien bezeichnen. Es ist ja sozusagen nicht so, dass irgendwie alles, was irgendwie von den Medien als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, auch nur die Kriterien einer Verschwörungstheorie erfüllt. Also es ist ja mitnichten so, sondern es ist ja häufiger so, dass nur irgendwie alternative Interpretationen der vorliegenden Faktenbasis halt durchaus dann als Verschwörungstheorie bezeichnet werden, obwohl sie einfach nur eine andere Interpretation der Realität sind, die nicht mal irgendwie eine eben diese beschriebene Menschengruppe, die irgendwie sich verschwört zu einem illegitimen Zweck enthält, sondern einfach nur, ja.
Also sind wir jetzt noch bei Verschwörung oder schon bei Verschwörungstheorie? Weil
ich finde es wichtig, das nochmal darauf hinzuweisen, dass also eigentlich in der Definition einer Verschwörungstheorie muss eine Verschwörung vorkommen. Ja. Und das heißt, wenn Medien etwas als Verschwörungstheorie bezeichnen, wo keine Verschwörung drin vorkommt,
dann ist es
offensichtlich schon mal Schwachsinn. Also dann ist zumindest dieser Begriff einfach nur diskreditierend gemeint und oder man will sich nicht mit den Dingen auseinandersetzen. So,
ne? Genau, also Kennzeichen ist schon das konspirative Zusammentreffen von irgendwelchen Playern,
genau,
die irgendwie sich zu irgendeinem Zweck verschwören,
ja,
geheim, genau, und eben die Welt verändern wollen in ihre Richtung.
Und das muss sich ja nicht immer gegen, also meistens richtet sich ja die Verschwörungstheorie gegen das, was alle glauben. Ne? Also keine Ahnung, ne? Die Bundesrepublik Deutschland, alle leben in der Bundesrepublik Deutschland, aber die Verschwörungstheoretiker oder die Theorie einer Verschwörung lautet, die Bundesrepublik Deutschland gibt es gar nicht, sondern es gibt nur das Deutsche Reich. So. Es gibt ja aber.
Du meinst auch diese Reichsbürger.
Reichsbürger, genau. Geile Leute. Also, ja, das ist halt alles um uns herum ist halt fake, ne? Es gibt halt nur Es gibt halt nur eigentlich das Dritte Reich. Und da, die sind ja auch, die Nazis sind ja dann
das Deutsche Reich.
Das Deutsche Reich und die
mit Nazis. Mit der Exilregierung in der Schwabenland.
Genau. Und hinterm Mond.
Kann man dazu. Genau. Und hinterm Mond, genau, ja. Wie wir in Iron Sky ja gesehen haben.
Ne? Genau, die haben das ja sogar auch, also da gibt's ja sogar Filme
von. Genau, es gibt Aufnahmen von Originalschauplätzen, ne? Also insofern.
So, und dann gibt's ja aber auch noch Verschwörungstheorien. Das finde ich, das ist, glaube ich, der kleinere Teil. Das sind diejenigen, die es wirklich in den Mainstream geschafft haben. Also eigentlich ist ja, sag ich mal, so das kollektive Wissen der Menschheit, das kollektive Wissen einer Gesellschaft relativ immun gegen Unsinn. Aber das einige
ist eine sehr interessante Hypothese.
Relativ. Also langzeitlich. Also lang, wenn du das irgendwie longitudinal betrachtest. Ich komme gleich zum Beispiel. Aber es gibt, ich würde einfach nur sagen, die meisten Verschwörungstheorien schaffen es nicht, die Mehrheit zu überzeugen. Die meisten.
In dem Augenblick, wo sie das tun würden, wären sie keine Verschwörungstheorie mehr.
Das ist die Frage. Ich würde nämlich sagen, schon. Also nimm mal die Protokolle der Weisen von Zion.
Ja, stimmt.
Ja, das war halt...
Klassische Verschwörungstheorie,
aber lange Jahrzehnte und in vielen Bereichen der Welt heute noch als echte Dokumente angesehen. Und das ist ja quasi die Protokolle der Weisen von Zion sind ein gefälschtes Protokoll, also ein gefälschtes Schriftstück.
Einer Verschwörung.
Das eine Verschwörung nahelegt. Mhm. Und die Verschwörungstheorie ist, dass es die Weisen von Zion gibt, also die zionistische Weltverschwörung. Die sich darin begründet wird. Und es macht ja auch Sinn. Ich meine, es wird ja heute noch von Zionisten gesprochen in Israel und so. Das macht ja alles Sinn.
Also ich meine, es gab halt auch eben eine zionistische Bewegung. Also es war ja, also die zionistische Bewegung war ja tatsächlich für die Geschichte des modernen Judentums und für Israel halt irgendwie absolut entscheidend. So, ne? Es war ja sozusagen eine reale politische Bewegung, die halt dann ja eben doch einen großen Impact hatte. Und die dann halt sozusagen nur dieses kleine bisschen weiter durchgesteigert wurde, um daraus halt die drei Theorien, die wir am Anfang ja drin hatten, die sind halt insofern interessant, weil sie ja genau diesen graduellen Slide von ist eigentlich die Meinung der Mehrheit, nämlich Kennedy wurde nicht von irgendwie einem wahnsinnigen Einzeltäter ermordet, also wenn man auf der Straße jemanden fragt, glaubt das niemand. Also es ist halt also völlig klar, dass das, die Geschichte war offensichtlich anders. Bei der Mondlandung ist es so, dass interessanterweise, diese Verschwörungstheorie hat Popularität erlangt. Also die ist halt irgendwie so.
Es ging so weit, dass der Astronaut, wie hieß er noch, den Leuten.
Ja, die Verschwörungstheorie.
Der haut ihn ja immer aufs Maul.
Wie heißt der denn noch? Der zweite Buzz Aldrin.
Buzz Aldrin, ja, genau.
Keine Sau interessiert sich für den zweiten Mann, der auf dem Mond gelandet ist.
Ist
eh schon zweiter.
Der hat übrigens Recht bekommen dafür. Ne? Also der hat vor Gericht Recht bekommen und hat mit dem Argument, der wäre provoziert worden. Interessant daran ist halt, dass die, also man kann gut tracken, so. Eigentlich war diese Theorie immer so bei so irgendwie 8-9% der Leute, also der Amerikaner, fanden die irgendwie plausibel und so 4-5% wussten es nicht so richtig. Und dann gab es einen Fox News Beitrag dazu und dann schnellte es auf so 20-25% hoch der Leute, die der Meinung waren. So. Und es geht sogar so weit, dass tatsächlich mittlerweile so jede Mondexpedition, die halt irgendwie irgendwelche Lunar Orbiter dahin schickt, um halt irgendwie Fotos vom Mond zu machen, die werden tatsächlich, wenn die Mission-Parameter so angepasst, dass sie alte Landing-Sites fotografieren. Weil die ganzen Astronomen, also die ganzen Leute, die halt irgendwie der Raumfahrt betreiben, sind so pisst davon, von dieser Theorie, dass sie halt einfach jetzt anfangen, sozusagen Wissenschaftsarchäologie zu betreiben. Und also jetzt die Chinesen, dann waren es letztens, die haben halt scharfe Fotos von den Fahrspuren und der Hardware und dem Mond und so. Und passt auch alle perfekt zu den ganzen Sachen so. Aber die haben extra ihren Orbit von dem...
Um es zu belegen. Naja, weil die Chinesen ja auch von der jetzigen Weltsituation gerade im Handel besonders profitieren. Also ne, als aufstrebende Nation ist es ja klar, dass du dem Gegner auch mal...
den Amis einen Gefallen getan.
Ja, und vor allem halt, du kommunizierst deinem politischen Gegner ja damit.
Kooperationswilligkeit, genau.
Naja, und we know. Weißt du? Wenn du sagst hier, ja, guck mal, wir haben noch Beweise für eure Geschichte, spätestens dann weiß der Gegner, fuck. Weißt du, und dann hast du ihn halt an Eiern, deswegen machen die Chinesen
das. Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Das ist vollkommen richtig, natürlich. Aber so weit habe ich nicht gedacht.
Ja. Weil es gibt, ja, und wenn du es mal richtig betrachtest, dann fügt sich das halt auch alles immer wieder sinnvoll zusammen. Das
ist auch ein sehr, sehr wesentliches Problem in der Verschwörungstheorie ist, dass eigentlich muss sie sich eigentlich immer gut zusammenfügen mit allen möglichen Bits und Pieces, die auch möglicherweise andere Erklärungen haben können.
Und das liegt daran, dass es immer vom wem nützt ausgeht, die ja. Kette, die Beweiskette genau. macht.
Das cui bono ist halt eigentlich immer der Ausgangspunkt von allem, ne?
Eine große.
Wir haben jetzt noch nicht, ich glaube, wir haben am Anfang noch mal, also und dann kommt eben dieses Neuschwabenland, was noch abwegiger ist. Ja, ne?
Stimmt. Also, genau. Und ich glaube, damit haben wir das Spektrum eigentlich ganz gut abgedeckt. Ja. Weil nach Neuschwabenland kommt eigentlich noch David Icke mit irgendwie den Reptilienrassen, die halt irgendwie die neue Weltordnung und die babylonischen, wie hießen sie, die babylonische Elite gezeugt haben, die uns immer noch regiert. Und dann die Hohlerde ist ja dann auch sehr nah dran an Neuschwabenland. Also dass halt also in der Antarktis eigentlich noch einen Eingang in die Hohlerde gibt. Aber das sehen wir, das werden wir im zweiten Teil von Iron Sky, da werden sie auch wieder an Originalschauplätzen drehen. Ne? Haben wir ja in dem Trailer schon gesehen.
Ah, schön. Ja. Wir haben also, okay, es wird irgendwie an einigen Stellen dann wirklich sehr wirr. Mhm. Und das Schöne ist immer, jeder Widerspruch oder jeder Fakt, der dem widersprechen würde, ist natürlich, oder was heißt Fakt, jedes Indiz, was widersprechen würde, wurde natürlich gefälscht, ist ja klar.
Also das ist ja auch so eine interessante Problematik dabei, also wenn man überlegt, nehmen wir mal an, man würde so eine Verschwörungstheorie, so eine richtige Verschwörungstheorie halt irgendwie in die Welt setzen wollen, ne? Dann muss man die ja auch maintainen, ne? Also, weil es gibt ja dann Leute wie zum Beispiel, die halt dann wirklich mal so einen Lunar Orbiter haben oder, du kannst heutzutage ja nicht mehr ausschließen, dass irgendwelche Leute hingehen und sich halt mal so einen Lunar Orbiter zusammen kickstartern und der dann Open Source Crowd Controlled mit Fully Verified Software und irgendwie allem drum und dran losfliegt, um zu gucken, ob da was war. Das kannst du nicht ausschließen. Wenn du jetzt heute anfängst und sagst, du willst mal gucken, so, und es kostet 10 Millionen, dann bin ich sicher, die findest die zusammen. Und so weit kannst du natürlich nicht ausschließen. Das heißt, also so eine Verschwörungstheorie zu maintainen, ist halt teuer. Ne? Also auch über die Jahrzehnte, ne? Ist ja schon relativ.
Da suchst du halt mal irgendwie, wer das denn wirklich gefundet hat. Ja, und dass sie, welche Raketenteile sie am Ende benutzt haben, woher sie den Treibstoff hatten. Genau. Und dann ist doch schon wieder klar, dass das alles von dem militärisch-industriellen Komplex unterwandert wurde.
Ja, aber nehmen wir an, wir würden uns jetzt mal richtig hinsetzen und mal richtig machen. Ne? Also wir würden mal die Inder dazu nehmen zum Beispiel. Ne? Also
würden sie uns irgendwann töten.
Wahrscheinlich würden sie uns irgendwann töten. Ne? Aber genau, aber dieses Töten ist halt zum Beispiel genau das, das meine ich. Also eine Verschwörungstheorie ist halt, hat halt das Problem, dass so eine Verschwörung zu maintainen ist halt costly. Ne? Also es gibt da so ein schönes Interview mit so einem alten Mafiosi, den sie mal gefragt haben, so, naja, womit hast du dich denn eigentlich den ganzen Tag beschäftigt? Und der war halt so richtig Oldschool New York Mafia. Und er meinte halt, naja, mit dem Managen der Konsequenzen von Konsequenzen von Konsequenzen von Konsequenzen. Weil vor 15 Jahren haben wir da mal jemanden umlegen lassen und dann wussten die Leute, die ihn umgelegt haben, zu viel. Dann mussten wir die irgendwie ruhig stellen, erpressen, was auch immer. Dann wussten aber wieder andere Leute zu viel. Naja, und so setzt sich das halt fort. Das heißt, man hat dann irgendwie eine Menge damit zu tun, sozusagen
mit den Flächenbrand irgendwie.
Mit Ereignissen, die also mit dem Originalereignis wenig zu tun haben. Ne? Und so ist es natürlich auch mit so einer Verschwörung. Ne? Also die halt irgendwie beieinander
zu halten. Verschwörungen crowdsourcen kann, wie man ja sieht. Da arbeiten ja auch viele Leute mit. Also das Maintaining kann ich auf viele Schultern.
Die Verschwörungstheorie, aber eine Verschwörung zu crowdsourcen, ist schon echt
das,
nicht so einfach.
Nee, das ist nicht so.
Also musst dich auf die Leute ja verlassen können. Also die müssen ja ideologisch gefestigt sein und irgendwie sozusagen deinem Ziel weiterfolgen. Ne?
Ja, das stimmt. Aber die Theorie, das ist kein Problem.
Ja. Ist also ich finde, was mich eigentlich ja auch mehr interessiert dabei, sind ja dann eben so die Sachen, die dann sich am Ende als wahr herausgestellt haben. Ne? Also die halt irgendwie, wo der Mediennarrativ dann halt war, ja, so ist das. Also nehmen wir mal Chemiewaffen im Irak. Also Chemiewaffen im Irak war so, da sind keine Chemiewaffen, das ist irgendwie alles Bullshit. Also jedenfalls keine nennenswerten Mengen einsatzfähiger Chemiewaffen. Ist alles Bullshit. Dieser Mediennarrativ, also dieser Narrativ, dass das also nicht stimmt, stand ja im direkten Kontrast zu dem Medien Major Consensus Narrative, so diesem Paul in der UNO mit diesem Ding und dem BND mit Curveball, der irgendwie so. Und
aber es war halt auch eine Anfängerverschwörungstheorie, würde ich sagen. Weil du konntest sie konnte nachweisbar falsch sein. Die war zu einfach.
Sie war falsifizierbar so. Und ich meine, Putin hat ja noch gesagt, ne? Also bei mir hätten sie dann Chemiewaffen gefunden. Also er hat ihn ja sozusagen hinter ins Gesicht gesagt, dass sie offensichtlich Anfänger sind.
Ja, das waren echt Anfänger. Ja, ja, aber an das würde ja wiederum dagegen sprechen, weil sie, ach so, nee, das war eine Verschwörungstheorie. Oder war das nicht vielleicht sogar die Verschwörung? Man könnte ja sagen, es war eine.
Ach so, es war.
Da ist natürlich jetzt schwierig. Ist, war jetzt, war das eine Verschwörungstheorie? Nee,
also die Medien,
oder war die Verschwörungstheorie
die Verschwörung? Medien, die Medien haben ja erstmal den, dieses, dass die, dass es keine Chemiewaffen im Irak gibt, diese Ansicht aus dem Internet, wurde ja von den Medien als Verschwörungstheorie dargestellt. Ja, also das wurde ja sozusagen gebrandmarkt als diese Spinner da. Mhm. Na, die sagen halt, da sind gar keine Chemiewaffen, aber wir haben noch Powell und wir haben noch den BND und wir haben noch die schönen Grafiken und so weiter und so fort. Na, und die mussten dann hinterher Kreide fressen und sagen so, ja, dumm gelaufen. So. Und da reden sie auch nicht so gerne drüber. Ne? Also es wird ja immer nur in einem Absatz abgehandelt. So.
Das liegt aber daran, dass die Medien ja auch mit der Staatsmacht unter einer Decke stecken.
Ja, Medien der Staatsmacht unter einer Decke. Sorry, ja, nein, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also den würde ich auch gerne auch mal behandeln, aber ich glaube, jetzt springen wir gerade zu sehr. Ne?
Ja, okay, aber da haben wir es mit. Das war also, die Grundsituation ist, die USA und ihre Partner verschwören sich, um in der UNO eine Lügengeschichte zu erzählen, die rechtfertigt, dass ich Krieg mache. Es gibt Außenleute, die sagen, ey, ihr verschwört euch da, die werden als Verschwörungstheoretiker dargestellt und am Ende stellt sich heraus, es gab nie die Weapons of Mass Destruction, ist einfach nur fingiert gewesen.
Und es gab tatsächlich eine Verschwörung.
Ja, und es gab
eine Verschwörung. Es gab tatsächlich ausnahmsweise wirklich tatsächlich eine benennbare Gruppe Menschen, die sich dazu verschworen haben, diesen Krieg im Irak anzuzetteln.
Indem sie eine Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt haben.
Nee, indem sie alle anderen als Verschwörungstheoretiker abgestempelt haben.
Und selber eine Lügengeschichte
erzählt. Genau.
Ja. Achso, das ist eine Lügengeschichte.
Ja. Okay. Hier ist so dieser Lastwagen, ich erinnere mich noch an diese, an die Bilder. Das war, und alle wussten eigentlich schon hinten so, ey, die lügen jetzt da. Also, das waren ja nicht wie die Bilder mit den Stationierungen Kuba mit den Raketen, die so echt waren und auf einmal fällt der russische Botschafter aus allen Wolken und so, sondern irgendwie, ja.
Das heißt, du musst mit deiner Verschwörungstheorie oder mit deiner Verschwörung aufpassen, wenn wir nur eine schöne Verschwörung bauen, Verschwörungstheorie, meine Güte, ich komme die ganze Zeit hinein, wenn wir eine schöne Verschwörungstheorie bauen wollen, muss sie nicht widerlegbar sein. Also sie, wenn sie nachgewiesen falsch sein kann, dann haben wir es.
Moment, willst du jemand anders der Verschwörungstheorie bezichtigen oder willst du eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen? Müssen wir die Ziele klarkriegen. Also willst du dich verschwören? Willst du eine Verschwörungstheorie dir zusammenzimmern? Oder möchtest du gerne eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen und jemand anders bezichtigen, dass eine Verschwörungstheorie, also seine Meinung eine Verschwörungstheorie
ist? Anhängen.
Ah, okay. Ja, sind ja die drei Optionen. Also wir könnten uns jetzt hier verschwören und keine Ahnung, irgendeinen Kickstarter zum Mond fliegen, um halt irgendwie den Amis ihre Verschwörungstheorie nachzuweisen. Mhm. Ihre Verschwörung nachzuweisen, so rum.
Genau.
Oder wir könnten jetzt irgendwie über einen von euch irgendwie eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen. Also dass einer von euch ist, glaube ich, war nicht einer von euch neulich in Davos? Ich glaube, ich habe irgendwie dein Flugzeug in Davos irgendwie auf den Satellitenbildern gesehen.
Und siehst du, du behauptest halt, ich hätte ein Flugzeug und das stimmt ja gar nicht.
Das glaubst du, ne? Also ich meine, vielleicht, also ja, ich könnte dich jetzt so weit bringen, bis du irgendwie die Schlafwandel-Ausrede bringen müsstest. Ne?
Das stimmt. Ja. Lassen wir das. Also das hat aber jetzt auch...
Ach, siehst du?
Okay, also das heißt, wir haben verschiedene Typen von... Also wir hatten jetzt gerade eben die Verschwörungstheorie, die sich als wahr herausstellt.
Mhm. Die sind selten, aber die sind natürlich eigentlich mal immer die interessantesten und sie treten gehäuft auf in letzter Zeit. Was ich auch interessant finde.
Ja, was gibt's noch?
Wir haben angesprochen, die nie aufklärbare.
Genau, die nie aufklärbaren, wie sowas wie Kennedy. Ne, also wo halt einfach einen, am Ende ist es auch egal. Ne? Also am Ende ist bei den nie aufklärbaren ist es am Ende egal, weil die Wahrheit ist das, was im Gedächtnis der Leute bleibt. Also das ist halt der Major Consensus Narrative, also die Geschichte, die alle am Ende für wahr halten.
Ne? Und der CIA ging es ja auch nur darum, den missliebigen Mann loszuwerden. Der ging es ja gar nicht darum, nachhaltig jetzt, also sie wollten in diesem einen Punkt, mussten sie ihn halt töten. Und das, denen war jetzt auch egal, ob sich nachher da jetzt, also solange nicht bewiesen werden kann, dass sie es waren, ist ja auch alles in Ordnung. Und da sie halt die CIA sind, kannst du ihnen ja eh nichts nachweisen. Also wenn sie kontrollieren halt alles und dadurch kann ihnen halt auch nichts passieren.
Wobei ich nicht glaube, dass die CIA als Institution war, sondern halt eher Leute aus dem Deep State, die halt die CIA auch benutzen, aber ja.
Die CIA kontrollieren, ja, genau. Ja, klar.
Also was wäre nie aufklärbar, ist jetzt zum Beispiel, hatten wir, okay, John F. Kennedy Mord.
John F. Kennedy Ermordung ist, ja, wirst du nicht, du wirst
nicht
den Beweis.
Auch nicht aufklärbar?
9-11 weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich ist auch nicht mehr aufklärbar. Also ich meine, also 9-11 finde ich zu komplex. Ich vermute, es ist so eine ähnliche Geschichte wie das, was wahrscheinlich bei MH17 passiert ist, also bei diesem Abschuss dieses Flugzeugs in der Ukraine, so wo aus meiner Sicht ja alles dafür spricht, dass zum einen die Geschichte, die sie uns halt in den Medien erzählen, nicht, also die bösen Russen waren es alleine, wahrscheinlich nicht stimmt so und eigentlich alles darauf hindeutet, dass es da eher eine, ja, ein Zusammenfallen von Ereignissen und Interessen gab, die dazu führen, dass beide Seiten, also weder die NATO noch die Russen noch die Ukrainer, ein Interesse daran haben, dass am Ende rauskommt, was wirklich passiert ist. Also so die plausibelste Geschichte, wenn man sich so also mal die ganzen Fakten zusammenguckt, dann ist die plausibelste Geschichte, dass tatsächlich die Ukrainer versucht haben, im Radarschatten von diesem Flugzeug halt irgendwie in ein Militärflugzeug zu bewegen, weil sie in der Gegend ja schon Militärflugzeuge verloren hatten. An diese russischen Separatisten da. Und die NATO das auch weiß. Also dass die NATO halt schon durchaus irgendwie die Daten hat, mit denen sie halt irgendwie zeigen könnte, dass irgendwie dieser also dass dieser Abschuss dieses Passagierflugzeugs schön illustriert halt ein doofer Unfall war, wo die Leute, die halt diese Rakete da bemannt haben, halt irgendwie dachten, sie schießen halt ein Militärflugzeug ab. So. Und wenn dem so wäre, würde es halt irgendwie eigentlich alle wesentlichen Fakten erklären, also dass die NATO ihre Radardaten nicht rausrückt, dass die Russen halt irgendwie nicht wirklich gerne die Wahrheit erzählen wollen und dass irgendwie auch dieser Untersuchungsbericht halt eher so ein paar größere Lücken aufweist. So. Und die, ich denke mal, dass irgendwie 9-11 sowas Ähnliches sein wird am Ende. Also dass halt irgendwie der, es halt Leute haben weggeguckt, Leute wussten vorher davon, es gab irgendwie zu viele zu viele lustige Zufälle in diesem Zusammenhang.
Oder haben Fehler gemacht, die sie dann vertuschen wollen.
Genau, also was, ja. Also halt so, ja, also ja. Es gab auch zu viele Leute, die einfach ein großes Interesse daran hatten, dass sowas passiert, so, wenn wir uns angucken, wie schnell der Sicherheitsapparat dann noch ausgerollt wurde.
Cui bono.
Dann waren da durchaus Leute dabei, die halt irgendwie ein Interesse daran hatten, so. Aber ich glaube, wir werden die Wahrheit nicht mehr erfahren. Also es steht nicht zu erwarten, so. Andererseits glaube ich, dass diese Nummer durchaus dazu geführt hat, dass die Fähigkeit, große Verschwörungen durchzuziehen, gesunken ist. Mhm. Also dass halt also die Möglichkeit eben, also insbesondere halt durch, also wenn man jetzt so 9-11 und den Golfkrieg zusammenzieht, dass die Fähigkeit halt irgendwie so richtig Large-Scale-Verschwörungen innerhalb des Sicherheitsapparates halt irgendwie durchzuhalten und durchzuziehen, dass die sich so ein bisschen erschöpft hat.
So. Weil es einfach eine Nummer zu groß ist.
Ja, und weil dann natürlich immer damit rechnen muss, dass die Leute irgendwie keinen Bock mehr haben und ihnen zu fett wird und irgendwie sie dann doch noch irgendwie Gewissensbisse kriegen oder auf ihrem Totenbett reden oder was auch immer so. Und dann bricht dir halt irgendwie dann dein gesamtes System zusammen, ist doof.
Das erinnert mich ein bisschen an Pearl Harbor, da war es doch auch so, und dass es vorher Hinweise gab. Mhm. Und dass eben entscheidende Stellen der amerikanischen Intelligence gesagt haben, okay,
die Theorie
wenn ist, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir mal was auf dem eigenen Land hätten. Damit daraus haben wir für die nächsten 2 Jahrzehnte politischen Hebel, und die aber nicht wussten, also dass sie aber nicht wussten, wie sehr ihnen das da passieren würde.
Genau,
also
der Konflikt dahinter war, ist der zwischen Isolationisten und den Leuten, die den Krieg eintreten wollen, und die isolationistische Strömung ist relativ stark gewesen.
Also die war eigentlich die Mehrheitsströmung.
Die Mehrheitsströmung, genau. Und wenn da jetzt irgendwie mal eine Bombe drauf liegt auf den Hafen,
dann
kann ich sagen, hey, wir sind angegriffen worden, jetzt können wir da in den Krieg eintreten. Dass dann irgendwie die gesamte Flotte versenkt wird, war halt irgendwie dann doof.
Er hatte nicht vor kurzem sich dieser AfDler da zu den Charlie Hebdo-Attentaten geäußert und gesagt, dass es Anschläge in Europa geben würde, war mir klar, aber ich wusste nicht, dass sie schneller kommen würden, als ich gehofft hatte.
Ja,
der hatte jetzt im Zweifelsfall nichts damit zu tun. Ja, aber für cui bono, ja, sage ich nur.
Ja, naja, gut, ich meine, dann gibt es natürlich noch die Theorien, die halt nachgewiesen falsch sind.
Ja. Deutschwabenland.
Ja,
also da wäre ich vorsichtig.
Also sagen wir mal so, also meine Klassifikation dabei ist halt immer, wie aufwendig ist es halt irgendwie diese, also so ein Ding zu verheimlichen. Also wie viele Leute muss man involvieren? Wie groß muss die Verschwörung sein?
Um 70 Jahre in der Antarktis zu leben,
um 70 aufzufallen. Jahre ohne im Satellitenzeitalter mit irgendwie so vielen Expeditionen und so weiter und so fort.
Schwierig.
Ist halt, also sagen wir so, wäre vielleicht schon mal irgendwie zwischendurch aufgefallen. So. Also hätte ja, also wäre jetzt nicht so einfach. Insofern, glaube ich, können wir die wohl in die nachgewiesen Falschkategorie verbuchen.
Bielefeld?
Das glaube ich
auch. Jetzt wirst du einfach nur noch albern.
Bielefeld.
Man, ihr kennt es doch auch, wenn immer, wenn man so Richtung Bielefeld fährt, so kurz vor, also vor diesem Bielefeld, was man dann irgendwie am ICE vorbei ist, gibt es immer so einen kurzen unscharfe Schleier.
Ne? Ja,
also,
man wird müde.
Man genau, wird müde
und so dann zwei Stunden gefahren und dann.
Genau.
Ich war sogar mal im Zug, da weiß ich nicht, ob ich jetzt wach war oder geträumt, aber da hatte ich den Eindruck, der hätte sogar in Bielefeld gehalten.
Nee, man fährt halt in diese Halluzinationsbubble rein, das ist halt diese Unschärfe, wenn man gerade wach ist und so noch nicht müde wird, sondern ja. Und dann haben wir noch die Unwiderlegbaren, ne?
Das sind die Guten.
Die sind die man nicht widerlegen kann, weil die Abwesenheit von etwas nicht nachzuweisen ist, ja. Also die jüdische Weltverschwörung zum Beispiel fällt halt in diese Kategorie, die halt einfach nie, also die kannst du halt nicht, die Abwesenheit der jüdischen Weltverschwörung zu beweisen, ist halt schwierig.
Ja, weil sie ja naturgemäß sich verheimlichen will,
jüdische Weltverschwörung. Genau, und ich meine, natürlich irgendwie erzählen meine jüdischen Freunde, dass es die jüdische Weltverschwörung nicht gibt, weil klar, natürlich würden sie das tun, ne?
Wie ist denn dieser The Usual Suspects, der Satz am Ende? The biggest trick the devil ever pulled was making the world believe that he didn't exist.
Genau.
Das ist quasi. Würdest du das auch bei der New World Order Theorie sagen? Ich meine, bei der ist natürlich so ein bisschen das Ding.
Also mit den Reptilien oder ohne die Reptilien?
Wahlweise. Ich finde das, also was mich natürlich beschäftigt, ist, dass es ja auf dem Dollar, auf dem US-Dollar ist ja diese Pyramide abgebildet mit dem Auge drüber. So, und das ist ja schon.
Also du meinst die Illuminaten,
New World diese gesamte Illuminaten, normal also Freimaurer und so.
Also die Nummer mit den Reptilien, glaube ich, kann ich ausschließen, weil ich habe zumindest zwei der Leute, die angeblich Reptilien sind, schon mal nackt in der Sauna gesehen. Die Sache mit der Pyramide und Illuminaten ist natürlich schwierig. Ne? Das ist halt wie die jüdische Weltverschwörung. Also eigentlich ist die Abwesenheit ist schwer zu belegen.
Ne? Was versucht man uns da glauben zu machen, wie die Pyramide und das Auge auf den Dollar gekommen ist?
Ja, die Illuminaten waren halt mehr so ein Folklore-Club, so halt irgendwie Kantschau-Aufklärung und so. Halt hat man sich halt so ein bisschen zusammengeschlossen und halt irgendwie, ja, so ein bisschen für das Gute und irgendwie die Aufklärung eingetreten und das war das Symbol und deswegen kam das halt da drauf. Ja, da muss man sich auch mal überlegen, wenn du
hast
schon mal so eine Weltverschwörung, ja, und die funktioniert über hunderte von Jahren und dann irgendwie wirst du irgendwie so dermaßen von dir selbst überzeugt, dass du dein Symbol auf diesen Dollarschein druckst. Weiß ich nicht genau.
Also ja, aber es wäre. So.
Aber andererseits wiederum, ja, genau. Ich meine, Sie wissen, dass ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt. Dass
ja. Du willst ja diejenigen, du willst ja genau die. Also
für those who know, ne?
Ja, genau. Du willst für die, die es wissen, und du willst natürlich auch diejenigen, die dir auf den Fersen sind, immer als Verschwörungstheoretiker brandmarken können.
Ja,
und das dann kannst du nämlich genau sagen, wenn wir irgendwie die gesamte Weltordnung unterwandert hätten, ja, dann würden wir doch nicht unser Zeichen auf den Dollar drucken, wo es jeder jeden Tag sieht. Also das finde ich, das gehört halt zu einer
Verschwörung dazu. Also die schönste Literatur, die es dazu ja immer noch gibt, ist ja irgendwie William Gibson. Sind ja die Illuminatus-Bücher, die halt wo ja diese 23 herkommt und irgendwie das Auge in der Pyramide und so, das ja alles irgendwie schön gewürdigt ist. Und die da gibt's ja dann irgendwie noch den nächsten Schritt, ne? Also dass nämlich die eigentliche Verschwörung die Illuminaten kontrolliert, ja, die Verschwörung ohne Namen ist.
Oh.
Ja, sozusagen. Wenn du vorgibst, den Namen zu kennen, dann bist du definitiv nicht Mitglied.
Ah, und ist natürlich auch klar, warum sollten die Verschwörer immun sein gegen Verschwörungen?
Ja, genau.
Ah,
Ja, also wer es mal lesen will, ist immer noch sehr amüsant. Also mit Kräuterrauchmischung zur Hilfenahme ist es noch viel amüsanter, aber Robert Anton Wilson hat da also wirklich ein immer noch sehr lesenswertes Werk, insbesondere die ersten zwei Teile, abgeliefert, wo er halt also den gesamten Bereich der Verschwörungstheorie also doch in großer Tiefe und Schönheit abgedeckt hat.
Und Spin-off davon ist diese Van Helsing-Nummer, oder?
Nee, Van Helsing ist eigentlich autonom. Also der ist.
Ist das Gott? Ne,
ja? Ist ja. Das ist, also ich meine, Robert Anton Wilson hat halt schon immer klar gemacht, dass sich darüber echt lustig macht. So, also gibt's
Van Helsing meint es ernst halt.
Ja, Van Helsing. Also ich weiß nicht, ob er es ernst meint, aber zumindest verdient er, also hat er da mehr Geld mit verdient, glaube ich.
Falsche Kräuter haben wir schon geraucht beim Lesen.
Nee, weil das war bei mir die erste, mit der ich in Berührung kam. Da kam damals irgendwie in der Schule ein Freund und meinte, ich habe hier ganz heiße Fakten und so. Und dann war das Lustige ist, das Buch ist ja verboten, weil es den Holocaust letztlich leugnet. Und das war natürlich dann so, hey, das ist deswegen, weil die Mächtigen verbieten es natürlich, damit sich nicht weiter. Und das bringt so, fand ich, hat sehr viel Punkt, also so so die Methodik, wie diese Rechtfertigungen laufen, irgendwie offengelegt gleich. Ne? Das, mhm. Okay, vielleicht können wir da später nochmal.
Ja, verbieten ist natürlich auch immer, ich meine. Ist
immer gut.
Das ist immer gut. Das hörst du ja jetzt auch. Immer wieder von bestimmten Personengruppen, dass bestimmte Meinungen, bestimmte Äußerungen verboten wären. Mhm. Das ist schon immer, ist auch, glaube ich, hat sich inzwischen gezeigt, dass das als staatliches Regulativ bei irgendwelchen Theorien und Meinungen und Tatsachenschilderungen oder Fiktionsschilderungen eine schwierige Idee ist, die wirklich zu verbieten. Ne? Also du erhebst damit die Attraktivität und bringst dich selber in Gefahr.
Das war halt auch eine der großen Schwächen halt des Systems im Osten halt, dass es halt eben wirklich verbotene Tatsachen, Meinungen, Berichte gab. Und natürlich haben wir die halt kopiert und irgendwie uns weitererzählt und irgendwie das war ja, also ich meine, sie haben es halt versucht zu kombinieren mit einer Beschränkung an Informationsverbreitungstechnologien, also Kopierer, Schreibmaschinen und so weiter. Aber das hat natürlich nicht funktioniert, also da wurden sie halt von der Technologie gefressen, so und dann danach erstmal zu verstehen, dass das System im Westen andersrum funktioniert, nämlich du kannst alles sagen, was du willst, das hat nur irgendwie keinerlei Auswirkung, wenn du nicht halt irgendwie an der richtigen Stelle sitzt und die richtigen Hebel hast, hat ja erstmal eine Weile gedauert, aber interessant daran ist jetzt ja irgendwie, dass, also gerade halt ja diese, so aus dieser AfD-Pegida und so Richtung, kommt ja jetzt wieder die Unterstellung, dass man bestimmte Dinge nicht sagen dürfe. Ne? Mhm. Also, und das finde ich halt auch deswegen interessant, weil die ja, also gerade die ja in Dresden so stark sind. Ne? Und was in Dresden war ja damals, das, was man das Tal der Ahnungslosen nannte, also die Ecke, wo man halt Westfernsehen nur unter allergrößten Mühen empfangen konnte, also oder beziehungsweise fast gar nicht. Und also wo der genaue Zusammenhang liegt, weiß ich noch nicht genau. Aber zumindest ist da dieses Konzept, dass es sozusagen ein ein Informationsbeschränkungsmonopol gibt.
Das haben die, damit sind die aufgewachsen. Das
ist zumindest tradiert, ne? Das ist zumindest also ist vorstellbar. Ist
also ein, aber ich glaube nicht, dass es ein Dresdner Phänomen ist, dieses, man darf nicht sagen. Ich glaube, es ist eher die Variante, wenn deine Dinge, die du erzählen willst, deine Ideologie, gewisserweise tabuisiert ist oder nicht so en vogue in der Gesellschaft oder man sagt das nicht so, du diskreditierst dich selbst damit, dann kommt es ja auf. Und ich glaube, das Rechtsradikale und Rassisten generell, so dieses, man darf ja nicht mehr das sagen, man darf das nicht sagen. Wobei ich das Lustigste fand ich die Bild-Zeitung, die dann sagt, hey, das war eigentlich die beste.
Das war das Übel. Hast du das gesehen? Das
ist schon eine Weile her, ne?
Nee, es ist noch gar nicht so lange her, dass diese Pegida-Frau und der Bachmann in irgendeiner Pressekonferenz waren oder so. Ne? Da war der Bachmann noch Führer und die Frau war bei Jauch, Oertel oder wie die heißt, ne? Mhm. So, die war bei Jauch und die hat dann natürlich auch immer gesagt, so, das darf man nicht sagen, das wird totgeschwiegen von den Medien, ja? Und hat dann natürlich ihre ausländerfeindlichen Ressentiments wiederholt. Und dann hat Bild getitelt, wir widerlegen die Vorwürfe der Pegida-Verschwörungstheoretikerin.
Und hat so die
haben ihre Ausländerhetze der letzten Jahre.
Top Ten.
So.
Man wird noch sagen, wir haben
Sarrazin. Sie sagt, alles. So,
ach, hier genau. Sarrazin und
wie Sarrazin.
Ist der Bürgermeister da, wie hieß er in Neukölln?
Buschkowski
und so,
ja. Und hat die Bild-Zeitung das alles rausgeholt, irgendwie mit, was sie da alles an, die kriminellen Ausländer, die hier alles niederbrennen und die sozialen, alles, ja. Und das hat die Bild-Zeitung dann, und, also mir, da fiel mir wirklich nichts mehr zu ein. Das war einfach sowas von,
Erster.
Wir zeigen, dass das, was diese Frau behauptet, nicht stimmt, indem wir alles, was sie sagt, also was sie an Ressentiments verbreitet, nur bestätigen.
Nachdem also wir schon, haben wir schon gemacht.
Das war mit das Perfideste, was ich je von der Bild-Zeitung gesehen habe. Ich wusste gar nicht mehr.
Ist schon nicht so schlecht, ne? Also so, also aus Sicht der Bild-Zeitung ist das schon irgendwie ein ziemlich cooler Move, ja. So als Black Propaganda.
Ja. Unglaublich.
Also sie haben die Verschwörungstheorie widerlegt, indem sie gezeigt haben, wir sind doch so rassistisch wie du.
Also indem sie ihr Recht gegeben haben.
Das ist schon ganz schön hart. Naja, ich meine, dieser Eindruck, man kann Dollar Ding ja nicht sagen, hat natürlich so einen gewissen Ursprung. Ne? Und der ist natürlich durchaus darin zu suchen, dass Medien ja durchaus eine Meinung haben. Also Medien haben ja also entweder die Leute, die da arbeiten, oder wenn es eine Blattmeinung gibt, dann halt auch eine Blattmeinung, die dann durchaus ja die Priorisierung dessen, worüber sie berichten, bestimmt oder den Spin, dem sie dem mitgeben und so weiter, das ist natürlich normal. Also deswegen wissen wir halt, gibt es halt irgendwie eher rechte Zeitungen, eher linke Zeitungen, eher liberale Zeitungen, eher konservative Zeitungen so oder auch sonstige Medien. Ne? Also es ist halt ist ja kein weder ein großes Geheimnis noch irgendwie, wenn man sich ein bisschen mit der Medienlandschaft beschäftigt, irgendwie besonders überraschend. Und interessant sind natürlich dann die Mechanismen, die dazu führen, dass also wie über etwas berichtet wird und wie halt so ein, sagen wir mal, so eine Blattmeinung entsteht, ne? Oder so ein so ein Kanon von Dingen, über die man vielleicht lieber gerade nicht berichtet, weil sie eben gerade nicht in reinpassen. So, und die Theorie dahinter ist ja, also die Medientheorie ist ja, dass irgendwie die Pluralität der Medien dafür sorgt, dass halt irgendwie es sowas nicht geben kann. Also dass irgendwie zumindest, weil es eben Konkurrenz gibt und irgendwie linke, rechte, mittel, was auch immer Medien, halt irgendjemand wird es dann halt schon berichten, jetzt gerade mit dem Internet. Ja, und aber faszinierenderweise gibt es ja trotzdem immer wieder so Fälle, wo dann man so den Eindruck hat, so man schlägt irgendwie eine Zeitung nach der anderen auf oder klickt da auf die Seiten und die haben alle denselben Tenor. Ne? Also jetzt gerade zum Beispiel
Griechenland
gerade. Ne? Also diese Nummer mit irgendwie hier Spiegeltitel, was mit der Geisterfahrer, ja. Und alle so unisono derselben Meinung.
Die Lausbengel, die, es hat alles so einen Unterton, die tun sich da, also
genau.
So eine.
Und der Hammer ist halt, dass ich mich ja fragte, so, warum machen die denn das? Also ich meine, die wissen doch, dass das Quatsch ist. Na, also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir im Spiegel nur Idioten arbeiten, so. Sondern die wissen doch eigentlich, dass das Unsinn ist. Und dann habe ich mal angefangen, Kommentare zu lesen, gerade vorhin, unter so Artikeln über Griechenland. Also auch durchaus, es gibt ja durchaus ein paar positive Artikel über Griechenland, wo sie sagen halt irgendwie mit den Privatisierungen haben sie jetzt irgendwie aufgehört, eigentlich eine gute Sache, weil irgendwie daran haben sich sowieso nur die Banken bereichert oder irgendwie die Sozialprogramme wieder anzufahren, dafür zu sorgen, dass die Leute wieder medizinische Versorgung kriegen, ist eigentlich eine gute Sache. Gibt's ja durchaus auch. Und dann liest man die Kommentare darunter, das sind viele. Das sind halt richtig viele Kommentare, die alle sagen so, ja, und die verschwenden dann nur unser Geld und so und die leben auf unsere Kosten und die liegen uns nur auf der Tasche und die sollen nur ordentlich sparen und die sollen mal wieder alle ordentlich arbeiten gehen und so. Das heißt, was wir da haben, ist tatsächlich, dass sich diese Medienmehrheitsmeinung an dieser Stelle tatsächlich zumindest die Kommentarmehrheitsmeinung reflektiert.
Was nicht immer so ist, aber ich glaube, das ist, weil bei diesem, die Medien haben sich verschworen, Ding, was ich eines der wichtigsten Argumente finde, ist, dass die Medien sich eigentlich nicht verschwören, weil Medien wollen erstmal Auflage, Klicks, was auch immer, Bild, die Dinger verkaufen, möglichst viel Aufmerksamkeit und Relevanz haben. Und das ist ja so ein gegenseitiges Spiel. Also ich meine, wenn die Medien machen nicht Dschungelcamp, weil irgendwie sie das unbedingt die Leute verdummen wollen, sondern weil die Leute Bock auf Dschungelcamp haben. Oder,
also da, bin ich nicht so sicher.
Wirklich nicht so sicher. Das glaube ich ehrlich an eine Verschwörung.
Glaube ich auch an eine Verschwörung.
Okay, lass es uns zum Beispiel
keinen Beispiel Grund machen. Dafür, dass Spiegel Online da irgendwie immer mit Live-Ticker drüber berichtet.
Das ist natürlich wieder eine andere, ja. Aber tendenziell ist es halt ein Wechselspiel von Interessen. Und in dem Fall wäre es ja so, okay, die Leute, die Stimmung in Deutschland ist, ja, hier sind hier der Zahlmeister Europas und die faulen Griechen verschwenden unser Geld. Und dann macht man diese Linie.
Also ich glaube schon, dass es da durchaus ein Elemente gibt von, ich würde das nicht sagen zentraler Steuerung, aber von Meinungsbildung, mal ganz neutral formuliert, die eine Menge damit zu tun hat, wie viel Einfluss versucht wird, auf Medien zu nehmen. Also wenn man sich anguckt, wie viel PR-Berater wir haben und wie viele Journalisten wir haben, das Verhältnis ist gerade aktuell irgendwie 3:1 oder so. Also es gibt dreimal so viele Leute, die irgendwie in der PR tätig sind, wie irgendwie tatsächlich Journalisten in Deutschland. Und die meisten von diesen PR-Beratern sind Ex-Journalisten, weil sie halt dann irgendwann irgendwie, nachdem sie dann 10 Jahre Journalismus gemacht haben, dann doch anfangen, mal ein bisschen Geld zu verdienen.
Oder erst gar nicht in Journalismus kommen.
Oder gar nicht erst da reinkommen.
Weil es da keine Jobs gibt und so wenig Geld.
Und das heißt also, der Versuch, da eben Einfluss zu nehmen, ist halt schon relativ massiv. Und der naiv anzunehmen, dass sich das sowieso alles auscancelt, also dass halt also sozusagen das Kräftespiel beim Versuch, die Medien zu beeinflussen, am Ende immer zu einem relativ neutralen Ergebnis führen würde, ist halt relativ naiv. Also weil das ist halt nicht so, sondern am Ende gewinnt halt der mit dem meisten Geld. Und diese Art und Weise gerade der Beeinflussung der Wahrnehmung von sozialen und also insbesondere sozialen Themen, die ist halt schon relativ evident. Also wenn man sich so die Kampagnen anguckt, hier so Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wie stark die halt diesen Marktgospel verfestigt haben. Also diesen, wir können nur Markt und irgendwie Staat ist doof und irgendwie brauchen Reformen. Ja, auch dieses Wort Reformen im Nachgang dieser Agenda 2010 und so. Dass diese, und jetzt auch, das wird halt komplett wieder recycelt. Also dieses einmal gesetzte Bevölkerungsbewusstsein, dass Reform klingt ja erstmal ganz gut so. Aber was in Griechenland halt konkret heißt, ist, dass sie sich halt zu Tode sparen und irgendwie ihre
Leute keine Krankenversicherung haben.
Oder ja, oder und sie halt irgendwie alles, wovon sie noch irgendwie Geld verdienen und Arbeitsplätze haben müssen, privatisieren müssen, was halt heißt, dass irgendwie zu Minimalpreisen an irgendwelche Zockerbanken verscheuern. Dass dieser Narrativ, der da einmal gesetzt ist, dann halt auch so mächtig ist, dass man ihn mehrfach benutzen kann. Dass er halt also eine Grundstimmung, Grundströmung erzeugt, ist echt interessant, selbst wenn du mit Leuten redest, die halt irgendwie so irgendwie für 8,50 € irgendwie ich AG irgendwie Mindestlohn vor sich hinkrepeln und wirklich kein Geld haben, sind die trotzdem immer noch der Meinung, ja, also mit dem Mindestlohn, weiß ich nicht so genau, ob das so gut ist und so und ob das nicht den Markt irgendwie einschränkt und so. Und denkst du so, was? So? Irgendwie, und also das ist halt so ein, also ja, da kommt einem dann schon manchmal so die Vokabel Gehirnwäsche in den Sinn.
Ja, weil, aber ich
glaube. Also das sind halt diese Grundüberzeugungen. Also diese Grundüberzeugungen, die sich halt, also die halt befördert werden und die halt auch erzeugt werden und die dann aber auch sehr schwer zu erschüttern sind. Also dieser Marktglaube, also wir haben, glaube ich, in Deutschland schon, glaube ich, so 74% Marktglaube etwa nach der letzten Pew-Studie, der ist halt dann wirklich richtig verfestigt. Ja. Also der ist halt so kaum noch wegzukriegen und der ist dann halt auch wirklich benutzbar. Also den haben die Börsenzocker benutzt und gesagt so, hey, was wir hier machen, unser High-Frequency-Trading ist einfach nur besserer Markt. So, ne? Und den, also der ist halt dann eben auch als Keule so stark, dass du dagegen schwer ankannst. Also wenn du irgendwie jetzt in deutschen Medien sagen würdest, so, naja, also mit der Marktwirtschaft, das wird halt leider nichts mehr, weil wir haben irgendwie folgende Gründe dagegen. Dann wirst du halt als Kommunist beschimpft, ja. Das ist halt so ein, das kannst du nicht, also da gibt's dann tatsächlich Dinge, über die du nicht reden kannst, weil sie den Grundkonsens in so eklatant verletzen, also auch nicht nur den Medienkonsens, sondern auch den Bevölkerungskonsens, dass du dann halt sofort Spinner bist.
Ja? Das bildet vielleicht ganz, es gibt eine Studie zu, wie eigentlich so ein Framing, so ein generelles, was wird eigentlich abgebildet in Medien? Und da haben sie an verschiedenen Beispielen untersucht und haben immer festgestellt, eigentlich wird abgebildet, was im Bundestag ist. Gibt es im Bundestag keine Partei, die wirklich gegen Krieg ist? Damals war das bei Kosovo. Irgendwie, da waren nur 3 Linksparteiler damals im Parlament und die Grünen waren für den Krieg und alle anderen auch. wurde praktisch in keinem Medium, nicht mal in der Taz, abgebildet, irgendwie, hey, man könnte auch gegen diesen Krieg sein. Also, und das fand ich ganz spannend, wie so eine...
Ist es immer noch so? Also ich meine, das damals so war das, glaube ich, aber ist es immer noch so?
Ich glaube, dass die Leitplanken von dem, was in sagen wir mal, größere Presse jetzt so läuft, eigentlich schon immer noch das, was im Parlament ist. Also das sieht man eigentlich schon so, ne? Also du hast so eine...
Ich meine, gut, das ist ein sich gegenseitig beeinflussendes System. Also Presse und Parlament sind ja immer sozusagen durchaus nicht das eine nur in eine Richtung beeinflussbar. Aber ich glaube ja schon, dass das nur bei den großen Themen der Fall ist. Ne? Also bei so Themen, die halt dann so groß werden, dass sie halt den Bundestag involvieren.
Ja.
Also das halt dann die... Und das wahrscheinlich möglicherweise auch der... Moment. Es gibt Fälle, wo das nicht so ist. Auch in der Geschichte. Und es ist genau in dem Fall dann der Punkt, wenn es halt eine wirkliche außerparlamentarische Opposition gab, die halt der Rede wert war.
Die groß ist.
Die groß war. Das ist halt nicht immer so. Also zum Beispiel halt die Anti-Atomkraft-Bewegung, bevor die Grünen halt in die Parlamente eingezogen sind, war ja so ein Ding, ne? Also, ja. Oder halt auch die Abrüstungsbewegung und so. Also da, wo die keine Vertretung in den Parlamenten hatte.
Aber relevant und groß.
Relevant und groß war. Ne? Das heißt also, der Threshold, ab wann du dann berichtet wirst, obwohl du keine Vertretung im Parlament hast, ist halt sehr hoch.
Ja.
Ich glaube, das kann man nicht ausschließlich formulieren, sondern kann sagen, dass...
Musste die Polizei dann auch ab und zu mal ein paar Demonstranten in Dresden mit dazu lügen, damit du es schaffst?
Ja, das ist nochmal eine andere... Aber ich würd gerne nochmal dieses Medienverschwörung, was von rechter Seite dieses Lügenpresse-Ding ist und von linker Seite die Medien stützen die Herrschenden, um den Kapitalismus irgendwie zu halten. Und was mich bei denen immer stört, ist, dass das so ein einfaches Bild ist, als würden die Chefredakteure sich zusammensetzen, zusammen mit dem BDI-Chef und noch irgendwie dem Seibert, und dann wird irgendwie so eine Generallinie gemacht. Und ich glaube, das sind ganz viele Subsysteme, die irgendwie auf so einen Konsens eher hinlaufen. Das ist ein total komplexes Faktoren, die da alle mit reinspielen.
Was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem gelingt. Also dass dich trotzdem halt irgendwie zumindest in Einzelfällen halt eben ein durchaus dieses Agenda-Setting also auch insbesondere von der Regierung oder halt eben von entsprechenden Kapitalinteressen so betrieben wird, dass es eben wirklich so Meetings gibt, wo die Leute dann zusammensitzen und halt man darüber redet, irgendwie, was halt irgendwie gut wäre.
Nee, aber ich glaube, dass das aus so Einzeldingern zusammen. Das heißt, es gibt den Journalisten, der in der Atlantikbrücke irgendwie Transatlantik-Propaganda dann in der Medium fährt. Es gibt irgendwie PR oder Lobbyisten, die da reinwirken. Es gibt auch mangelnde Gelder und Kürzungen, sodass die irgendwie nicht richtig gut recherchieren können. Oder es gibt Korruption durch Nähe, was ich Bundespressekonferenz, wenn es da der normale Journalist dort ist halt, der kriegt dann halt kein Hintergrundgespräch mehr mit dem Politiker.
Wenn oder so fliegt beim nächsten Mal nicht mit der Kanzlerin irgendwo hinfliegt.
Genau. Ne? Das sind so ganz verschiedene.
Das sind sehr, sehr viele kleine Mechanismen. Ich glaube aber, also ein Punkt, der mich gerade zum Nachdenken gebracht hat, den ich da auch nochmal mit aufnehmen möchte, ist, was du gerade ansprachst mit den Kommentaren, dass du sagst, okay, du kannst, wenn du heute irgendwie in Deutschland etwas über Griechenland schreibst, und du, dann fliegt dir das in den Kommentaren, siehst du, da tobt der Volkszorn, ja. Und dazu ist mir eingefallen eine Meldung der Bild-Zeitung von 2010. Da haben sie getitelt, verkauft doch eure Inseln, ihr pleite Griechen, und die Akropolis gleich mit. Ja, also seit 4,5 Jahren.
Das ist Austerität. Also das ist das, was passiert ist.
Genau, und seit 4 Jahren schubst die Bild-Zeitung, oder ne, was die da vielleicht, also will sagen, vielleicht war der Bild-Zeitung oder dem Axel Springer Verlag oder wer auch immer diese Kampagne in diesem Medium gefahren hat, auch zu diesem Zeitpunkt nicht klar, was das 5 Jahre später, wie sich dieses Thema ergeben würde. Ne? Also häufig machst du halt mal so eine Meldung. Ich meine, die Bild hat ja jeden Tag so eine Meldung. Aber in der Regel tritt die halt nicht, festigt sie halt nicht unbedingt die des Volkes Meinung für dieses Thema für ein paar Jahre, weil dieses Thema die Menschen auch noch so lange beschäftigen wird. Genauso hat die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die aber wahrscheinlich beabsichtigt, eben so eine starke ideologische Prägung in Deutschland geschafft. mit ganz, ganz, also da kriege ich heute noch Herzrasen, wenn ich an einige deren, an einige von deren Kampagnenmotiven denke. Ne? Also irgendwie das, was mich wirklich, wo ich wirklich durchgedreht bin, war dann irgendwie, als sie so ein einen, den ehrlichen Arbeiter, ne, der irgendwie mit dem Hammer sein Geld verdient, und auf dessen Schultern saß dann so ein studierter Anzugträger, ne, der Student wird hier quasi an der allgemein finanzierten Hochschule, ne, der ehrliche Arbeiter finanziert mit seinen Steuergeldern das Heranziehen der Elite, die dann auf seinen Schultern in Anzügen sitzt und Porsche fährt, ne. Schöne, einfache Darstellung. Der Hintergrund ist aber natürlich nur, solange Universitäten öffentlich zugänglich sind und für alle offen stehen, hat der Sohn dieses Arbeiters überhaupt die Chance, jemals eine Universität zu besuchen. Ja? Das heißt, ein ganz klare Manipulation des Opfers.
Ja.
Ja? In Richtung dazu, ein Aggressor zu werden gegen das, was ihm selbst nutzt. Das war sowas von bösartig und durchtrieben, dass ich da heute noch schlecht von schlafe. Aber die haben es wirklich geschafft, ja? Also die haben es wirklich geschafft, diesen Glauben dauerhaft und fest in der Gesellschaft zu verankern. Nun ist es aber nicht so, als hätte. Also dieses Beispiel ist natürlich dann eins, wo man sagen kann, schau her, ja. Da hat sich die Industrie verschworen und hat eine PR-Kampagne entworfen mit einer Laufzeit von mehreren Jahren und einer Wirksamkeit über wahrscheinlich Jahrzehnte. Nun ist das natürlich so, dass die Industrie das wahrscheinlich jeden Tag versucht und die schaffen es halt nicht immer, ne? Also gleichzeitig versuchen sie es sicherlich für Atomkraft und weiß ich nicht was.
Ja, bloß in diesem Fall war es ja sozusagen ein Konsens einer relativ großen Interessensgruppe. Mhm. Also weil ich meine, die Marktgläubigkeit zu verankern und diese nur irgendwie, wer arbeitet, soll auch irgendwie was zu essen kriegen, dieses Ding zu verankern, da haben ja viele Leute ein Interesse dran gehabt. Es war ja irgendwie nicht, also es war nicht nur irgendwie die Bertelsmann-Kombo, die da halt irgendwie diese INSNM da halt irgendwie gebootet hat, sondern da hing ja ziemlich viel dahinter an Interesse, so, und also insbesondere auch der Banken und so, die halt, ich meine, also krass ist ja, ne, dass diese Marktgläubigkeit tatsächlich sogar die 2008er Krise überlebt, ja, wo sie halt dann mal einen Ditch hatte, so runter auf irgendwie 62% oder so, und mittlerweile ist ja wieder Aufschwung, irgendwie Markt muss ja doch toll sein, so, ne, und irgendwie niemand denkt daran, was die Zocker halt fröhlich weiterzocken, so bis zum nächsten Crash mal wieder Geld drucken müssen, so, und so einen Glauben so tief zu verankern, ist schon, also finde ich schon sehr beeindruckend.
Genau, das ist dann
eine quasi eine PR-Strategie, oder? Die seit 20 Jahren.
Ich würde das sogar als eine Verschwörung bezeichnen.
Das Neoliberale.
Nee, ich glaube, die Neoliberale ist nicht wirklich eine Verschwörung. Das ist tatsächlich das Durchsetzen. Ja,
stimmt,
also am Ende ist es das Durchsetzen einer Philosophie.
Ja.
Ne, also es hat so angefangen von Ayn Rand, bis heute, so ist es ja auch die Kontinuität sehr gut nachvollziehbar und sehr gut dokumentiert, so, und auch die Protagonisten relativ gut dokumentiert mit ihren diversen Vereinen und Studiengruppen und was noch, und hier ist ja auch transatlantisch, und also ist also quasi ein gemeinsamer philosophischer Glaube der Elite, der zur gesellschaftlichen Normalität wurde.
Aber es wäre
also ungefähr so ähnlich, wie wenn sich Marxismus durchgesetzt hätte. Wäre auch keine wirklich Verschwörung gewesen, sondern ist tatsächlich ein Durchsetzen einer philosophischen Richtung zum gesellschaftlichen Mainstream. Mit, nicht ohne Mühe natürlich, ne? Also ist natürlich Arbeit, sowas zu tun.
Genau. Also, und da muss man sich auch mal ein paar unlauteren Mitteln in der PR bedienen. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Nee, gehe ich mit. Stimmt.
Ja, das ist halt so ein durchaus ein Unterschied halt. So in dem Augenblick, wo du halt irgendwie nicht nur halt eine kleine Gruppe bist, die halt irgendwie Dinge tun will, sondern es halt eben quasi eine,
vorherrschende Ideologie.
Wie gesagt, halt so eine philosophische Strömung, die halt irgendwie sagt, okay, also ich meine, wenn man es halt ganz weit runterbrechen will, ist natürlich halt dieses irgendwie Individualismus versus Kollektivismus Ding halt, wo sie natürlich halt einfach auch zu Recht da ansetzen, dass man sagt, okay, wenn das Recht des Individuums irgendwie geringer werden, gewertet werden soll als das Recht des Kollektivs, so, dann sind wir halt am Ursprung von irgendwie ganz schön viel Übeln in diesem Jahrhundert gewesen, im letzten Jahrhundert gewesen. Und dementsprechend haben sie das ja als Ausgangspunkt dafür genommen, eben ihren Marktradikalismus sozusagen philosophisch zu unterfüttern und zu begründen. Das ist ihnen erfolgreich gelungen.
Genau, das ist vollkommen angekommen.
Und das resultiert am Ende, sorry, wenn ich dich da nochmal unterbreche, in dem Effekt, den du nämlich meintest, dass dann die Redaktion da sitzt und sagt, wir wollen unser Heft verkaufen. Und die Leute kaufen ja nicht unbedingt, also ich tue das tatsächlich. Ich kaufe oder ich bin Abonnent eines Magazines, das ich genau deshalb abonniert habe, weil da andere Dinge drinstehen und andere Sichtweisen auf die Dinge drinstehen, die ich irgendwie jeden Tag lese. Ja, das ist irgendwie ein Korrektiv, was ich mir irgendwie gönne.
In welche Richtung?
In welche Richtung?
Die anderen schreiben,
sage ich nicht. Das Heft liegt da. Das liegt immer hier. Ich möchte aber nicht sagen, dass ich das abonniert habe.
Lass mal, zeig mal, was ist denn da? Ich werde es nicht sagen, ich will es nur sehen.
Das ist die junge Ach Freiheit.
So. Ja.
Nein, es handelt sich um ein linkes Magazin.
Ein linksradikales Kampfblatt. Nee, kann man so nicht mehr sagen. Auch da war schon Marktradikalismus drin zu finden in diesem
Buch. Ja, aber genau. Also
aber das führt uns aber nochmal vielleicht auch zu dem. Ich habe es übrigens andersrum gemacht. Entschuldigung, will ich mal kurz anmerken. Eben, mir wurde von einem amerikanischen Freund, der seines Zeichens ein radikaler Libertärer ist, ein Magazin namens Reason vermacht in ein Abo, was sozusagen die, also so richtig die andere Seite, also das,
also neoliberale Kampfschrift oder?
Nee, die sind nicht wirklich neoliberal, die sind halt radikal libertär. Also die sind halt sozusagen, die sagen halt,
Staat ist böse.
Also da gibt es dann so ernsthafte Diskussionen darüber, zum Beispiel, warum ist eigentlich der Privatbesitz von Atomwaffen reguliert?
Das ist so großartig, diese Szene aus Bowling for Columbine, ja, dieser Spacken, der, also, Entschuldigung, nein,
So diskutieren die dann halt ganz ernsthaft und sagen halt so, es gibt eigentlich nicht wirklich gute Argumente dafür. Sozusagen die andere Ecke, so, die gönnte ich mir sozusagen als Immunisierung des argumentativen Raums.
So. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, dass wir damit wahrscheinlich untypische, Leser sind. Denn
du meinst, den eigenen Realitätszustand in Frage zu stellen, ist atypisch?
Ja, in der Regel bist du mit etwas zufrieden, was deine eigene Meinung wiedergibt.
Davon lebt halt die Taz,
ja. So, davon, ja. Davon leben wahrscheinlich mehrere.
Nein, ich meine, das merkst du auch, wenn du auf Twitter, wenn du da Leuten folgst, die so nennst du in irgendeinem erzkonservativen Journalisten folgst, dann denkst du, oh, und dann spülst du immer wieder irgendeine grauenhaften erzkonservativen Dinger rein. Aber es ist vielleicht schon gut, auch mal zu gucken, wie die ticken.
Das ist richtig, aber klar, natürlich, aber deren, also ich denke gerade darüber nach, wenn ich jetzt quasi bei der Bild-Zeitung schreiben würde, und wenn ich sogar selber jetzt die Überzeugung hätte, dass über Griechenland mal anders berichtet werden sollte, ist die Frage, ob ich das finanziell vertreten kann, eine geringauflagige, also Griechenland, Bild-Zeitung ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich sehe auch, wenn man bei Artikeln, die wirklich erfolgreichen Artikel und die Zeitungen, die und Magazine, die irgendwie Auflagenrekorde bringen, die haben keine, die haben nicht eine neue besondere Information drin, sondern die haben eine besonders klare, populäre Interpretation dieser Information.
Ja klar, Boulevard ist dann halt einfach möglichst chauvinistisch in Richtung rassistisch, reißerisch, irgendwie das volksnah zumindest antizipiert dazu bringen, ne?
Aber das würde also, das würde quasi, oder das wäre jetzt, meine These wäre jetzt, damit kann man erklären, dass bestimmte Mehrheitsmeinungen, wenn sie eine bestimmte Schwelle überschritten haben, irgendwann überhaupt nicht mehr in Frage gestellt werden. Und dann hast du so einen Effekt wie bei der Griechenland-Berichterstattung.
Und ich glaube auch, dass manche Dinge halt nicht in Frage gestellt werden. Also wenn der Kapitalismus wird nicht in Frage gestellt, weil Medienverlagshäuser denken, Anzeigenverkauf und irgendwie dieses ganze System funktioniert nur im Kapitalismus, und zwar in der Form, die wir jetzt haben von Kapitalismus.
Tut's ja auch, mach doch mal.
Im Status quo geht es am besten. Also
Moment, das würde aber heißen, dass die Medienkrise, die ja gerade dazu führt, dass die allermeisten Medienhäuser, die noch irgendwie sowas ähnliches wie Erfolg haben, ihr Geld nicht mehr mit Journalismus verdienen, sondern mit irgendwas drumherum, dann ist ja die Frage, welchen Einfluss hat es denn auf ihre sozusagen marktradikale Einstellung?
Ja.
Also ich meine, Springer zum Beispiel verdient ja, Stand heute, mehr Geld mit seinen Internet-Holdings und irgendwie Startups und so, als mit tatsächlich eigentlicher Medienarbeit. Und ich denke, dem Vorbild werden einige andere folgen, so dass also Journalismus dann halt irgendwie was wird, was man sich halt leistet als irgendwie Meinungsmanagement-Tool und Luxus so. Also es gibt ja sozusagen dann so die, das mit den Mäzenatenjournalismus, so à la irgendwie die Intercept, und dann gibt's halt irgendwie so was wie Springer, die halt dazwischen sind, dann gibt es vielleicht noch sowas wie die FAZ, die halt irgendwie zufällig auf einer großen Menge Geld von der Stiftung sitzen, so, und so, das sind dann halt so die drei Modelle, die halt dann noch überleben werden oder so. Und welchen Einfluss wird es dann darauf haben, wie sich die Meinung der Medien ändert?
Ja, das heißt, würde ja bedeuten, die Dinge werden eigentlich zu Kundenmagazinen. Also wenn Springer das ganze Geld mit irgendwie Reiseportal und was weiß ich was verdient, dann ist doch letztlich, leiste ich mir ein Kundenmagazin, so wie Lufthansa-Magazin.
Also,
ich meine,
also man könnte doch argumentieren, sie werden dadurch unabhängiger. Man kann doch sagen, das ist doch positiv, wenn sowas wie The Intercept in Wirklichkeit finanziert ist durch Pierre Omidyar, der eBay-Gründer.
Ja. Na gut, das wäre der Mäzenatenjournalismus. Ja. Das wäre sozusagen die eine
Option. Ich würde bei Springer jetzt, okay, Springer hat dann wirtschaftliche Interessen von mir aus im Reisebereich. Gut, dann werden sie halt irgendwie einen großen Reiseteil in ihrer Zeitung haben, ja. Aber, und werden sich vielleicht irgendwie, werden schlechte Nachrichten über die deutsche Lufthansa irgendwie in Übereinklingung mit ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen im Heft behandeln oder nicht. Aber für andere Bereiche, wo sie kein Eisen im Feuer haben, wäre das doch eigentlich.
Ich meine, die Situation haben wir quasi heute schon, ne? Also wo du die besten Nachrichten über irgendwie die USA findest du halt irgendwie bei Russia Today. Und früher war es halt bei Al Jazeera so. Also quasi bei den Mäzenaten geförderten, also Staatsmäzenaten Medien, nur findet man natürlich bei denen nichts über die, sozusagen den eigenen Hinterhof, also darüber, wo sie dann halt nicht berichten dürfen. Also die Russland-Nachrichten von Russia Today kannst du halt erklemmen. So,
gibt's da welche?
Ja, gibt's manchmal, aber das ist halt mehr so in der Rubrik, was sonst noch passierte. So.
Okay, aber haben wir eine befriedigende Antwort darauf gefunden, warum die Lügenpresse gleichgeschaltet ist?
Ich glaube, es ist eben nicht die monokausale Sache, sondern geht von Sozialisation von Journalisten über Antizipieren, was könnte die Verlagsmeinung sein, bis hin irgendwie
zu
Korruption, durch Nähe, Elitendünkel, was da alles reinspielt.
Es gibt auch direkte Korruption, ja. Kommt halt schon vor, aber also gerade halt irgendwie bei solchen Sachen wie irgendwie Produktbesprechungen und so weiter ist das halt schon total üblich. Ne? Also
klar,
das,
dann kann ich
die
Kamera behalten oder Reisejournalismus.
Ja, genau, oder Autojournalismus ist zum Beispiel halt auch so ein Ding, was halt irgendwie, das ist halt einfach so institutionalisierte Korruption, ja.
Aber spannender finde ich natürlich, das ist natürlich ziemlich klar, okay, du kriegst hier ein geiles Wochenende, den neuen Porsche, noch ein Hotel edel und sonst wie ein Hummer fressen und danach sagst du, hey, der Porsche ist geil. Ich finde spannender, finde ich, die Effekte, diese Korruption durch Nähe, womit Rückhalt von Informationen, wenn du da nicht mitmachst, dann kriegst du nicht mehr. Das ist ja wieder schon so der PR-Art. So
Management, Effekte. Also Management von Zugang ist ja das Keyword, was man da hat. Ja?
Ich denke, worauf es am Ende rausläuft, ist, dass es da einen Auswahlprozess gibt, der natürlich ist. Den muss noch nicht mal jemand vorschreiben. Du wirst halt FAZ-Redakteur nicht als irgendwie Marxist. Ja?
Doch. Im Feuilleton schon.
Im Feuilleton, ja, genau. Ja, da, wo du keinen
Marxisten.
Ja, völlig in Ordnung, genau. Aber da, also.
Nette sogar, also.
FAZ ist auch wieder ein schlechtes Beispiel.
Nee, ist ein gutes Beispiel. Weil da sieht man es halt so schön, dass, also in der Politredaktion wirst du nicht als Marxist, oder in der Wirtschaftsredaktion, das ist schwierig, ja. Also,
Und genauso bewirbst du dich aber auch als, dieses FAZ-Beispiel ist nicht so gut, aber du bewirbst dich als Pazifist nicht beim Rüstungskonzern, ja, oder bei der Welt. Das heißt, du schreibst natürlich auch für das Medium, oder du möchtest für das Medium schreiben, das das eine Haltung oder Marke vertritt, die du für dich angemessen empfindest, ja.
Wobei ich
dieses, und so ist der Auswahlprozess in gewisser Form beidseitig, ja.
Wenn wobei du, ich das einen interessanten Punkt finde, weil wir einerseits, sage ich mal, große Massenmedien immer eigentlich haben so eine Hausmeinung, eine Redaktionslinie, die vorgegeben ist. Und auf der anderen Seite halten sie immer diese Objektivitätsfahne hoch. Das ist total objektiv, was wir hier machen. Tagesschau. Das finde ich ein spannendes, so ein Spannungsfeld, weil du mit diesem Objektivitätsding eigentlich immer alles andere erschlägst, was eine Alternativaussage dazu wäre. Und mich stört das ganz besonders, dieses Objektivität. Die sollen doch sagen, was sie machen.
Naja, es gibt, muss schon unterscheiden. Also eigentlich sagen ja die Nachrichten, es gibt ja sozusagen zwei Sorten Mediendinge. Das eine sind halt Nachrichten, wo halt also nur über Ereignisse berichtet wird. Und das andere ist ja dann die Einordnung dieser Ereignisse. Ja. Also die soll man ja eigentlich auseinanderhalten. Was du halt so irgendwie als Journalist herbeigebracht bekommst, ist halt, dass du irgendwie klar sagen sollst, wenn du halt irgendwie wenn deine Meinung im Spiel ist.
Also
Kommentar
dazu
schreiben. Ja, entweder als Kommentar oder Subjektivität irgendwie mit, also klar sichtbar reinbringen. Also, dass jedenfalls dem Leser irgendwie klar wird, dass es halt sich nicht um eine absolut neutrale DPA-Meldung handelt. Mhm. Also diesen reinen Neutralitätsanspruch hat ja eigentlich nur DPA und Tagesschau.
Aber die sind auch nicht neutral. Es gibt
keine. Die sind natürlich nicht neutral. Nee, gibt es natürlich nicht, klar. Aber das ist ja das dann, was Medienkompetenz abbilden soll. Was mich dabei aber interessiert, ist eigentlich, dass der, also diese Reflexion des eigenen Neutralitätsanspruchs nicht stattfindet. Also das halt einfach sondern man nimmt den halt als gegeben an. Und dabei existiert der halt schon auf der Mikroebene nicht. Also wenn man mit denen halt zu tun hat, so, also bei jedem Medium ist es halt so, also das, wenn die bei uns halt ankommen, zum Beispiel im CCC, ist es halt irgendwie, gibt es halt welche, die wollen halt tatsächlich irgendwie halbwegs neutral irgendwie eine Geschichte berichten, aber gerade halt zum Beispiel Privatfernsehen. Ne? Also Privatfernsehen kommen in der Regel mit der vorgefassten Story.
Ja.
Also die
Fernsehen sowieso
tendenziell. Ja, eher. Ja. Ne? Also die haben halt sozusagen schon das, was sie irgendwie, die Soundpads, die sie wollen, das Skript haben sie im Kopf und dann versuchen sie dich dann dahin zu schubsen. So. Ja. Also bis sie halt den Satz haben. So. Und das ist halt gut, je nachdem. Also sagen wir, ARD-Anstalten eher weniger, wie RTL2 eher mehr. So, ne? Also so schwankt das schon so ein bisschen dazu. Aber der Kern dabei ist dann natürlich immer bei diesem Objektivitätsanspruch, der zerfällt dann in dem Augenblick, wo du dir anguckst, was Medien über etwas berichten, wovon du Bescheid weißt. Also wenn die über ein Thema berichten, wo du dich einfach mal auskennst, wo du zufällig einfach mal Experte bist. Und du guckst dir an, was berichten sie darüber und du fasst dir einen Kopf. Also es ist halt irgendwie sehr selten, dass das mal ein akkurater Bericht ist, der irgendwie so ist, wo du denkst, okay, die Fakten sind richtig wiedergegeben, irgendwie die Meinungen, die es dazu gibt, sind nicht nur aufgezählt und es wird so getan, als wären sie äquivalent, sondern sie sind auch noch eingeordnet im Sinne von, wie groß sind denn die Gruppen, die halt diese Meinung vertreten, damit man auch mal irgendwie sagen kann, ob es nur ein einzelner Crazy Guy ist, der halt die abweichende Meinung vertritt und so weiter. Sondern ist halt irgendwie auch ringsrum alles beachtet. So, das ist extrem selten. Meistens ist es eher so, dass du denkst so, boah, nee, ne? Also was haben sie denn da wieder für einen Scheiß geschrieben? So. Und dann blättert man um und liest den nächsten Artikel in demselben Heft oder guckt die nächste Meldung in derselben Tagesschau, whatever. Tagesschau geht meistens noch, aber nehmen wir mal irgendwie Heft und liest den, wenn man davon keine Ahnung hat von dem Thema und denkt so, ja, okay. Hm.
Ja, weißt
du. Ja, und denkst so, wenn dir das mal einmal auffällt, so denkst du so,
woher weißt du, dass das andere stimmt?
So. Das ist halt so.
Aber das führt uns vielleicht nochmal mit zu diesem Fall mit diesem Charlie Hebdo, 40 Staatschefs demonstrieren in Paris als Demospitze und du hast so ein Bild, du schaust die 20 Uhr Nachrichten und denkst, oh, ah cool, die sind da jetzt, also da gibt es irgendwie 1,5 Millionen Menschen, die da irgendwie eine Demo machen gegen den Terror und für Freiheit und was auch immer das da die Geschichte ist, die erzählt wurde. Und jetzt kommen die 40 Staatschefs. Und in dem 20-Uhr-Dingern Nachrichten sieht es aus, die laufen da vorne weg. So kommt es rüber. Wird auch so angeteasert.
Sind sie ja auch. Sie sind halt nur irgendwie 1,5 Kilometer weit vorne weggelaufen.
Genau, aber das, ich, 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 was ich eben erwarte von Medien, die sich irgendwie Objektivität, Neutralität und Qualität irgendwie auf die Fahnen schreiben, ist, dass eine Distanzierung von Bildern stattfindet. Dann muss ich halt einen Halbsatz einbauen und sagen, hey, die sind davor abgeschlossen, irgendwie wegen Sicherheit, sind die 300 Meter gelaufen, und dann zeige ich die Bilder von der großen Demo, die danach läuft. Mhm. Aber ich fühle mich da als Rezipient total verarscht, wenn ich irgendwie so ein Bild bekomme und es suggeriert mir, und ich kann es eigentlich erstmal nicht nachprüfen, bis am nächsten Tag andere Bilder auftauchen.
Und dann waren sie ganz eilig dabei, irgendwo noch aus ihren Blogs die Bilder zu kratzen, mit denen sie nachweisen wollten, dass sie diesen Ausschnitt der Realität ja doch berichtet.
Genau, DPA hat dann gesagt, ja, aber das war doch auf der Demonstrationsroute, und das ist natürlich richtig gewesen, dass wir sagen, es ist die Demospitze, und dann guckt man nach und die Bilder und findet mehr raus und sieht, hey, das ist 1,8 Kilometer weiter vorne, und das war zu dem gleichen Zeitpunkt, als die große Demo los ist, machen die 2 Kilometer oder 1,8 Kilometer weiter vorne irgendwie ihren 5 Minuten Pressebild, und am Ende kommt aber, was transportiert wird, ist, das ist die Demospitze. Das ist
ein Potemkinsche
Demospitze. Ja, aber interessant daran war dann halt, wie es dann gelaufen ist. Ne? Nachdem dann irgendwie Fefe hat das gebracht und ein paar andere Blogs haben es dann gebracht, so, und dann taucht es zuerst in den Blogs der Nachrichtenquellen auf, also Tagesschau und Spiegel und so weiter, die sich dann gerechtfertigt haben und gesagt haben, aber wir haben doch das Bild, wo man sehen kann, in dieser Viertelsekunde Schwenk an dieser Stelle drin gehabt, so, ne?
Nachmittags also, um 16:25 Uhr.
Genau, ihr wart ja noch nicht aufmerksam oder so, und dann musste man wieder erstmal die Priorisierung, die sie diesem Ding eingeräumt haben, einsortieren. Und am Ende war es aber tatsächlich ein Sieg des Internets. Also am Ende war es so ein Ding, wenn es das Internet in dieser Form der Berichterstattung nicht gegeben hätte, dann wären wir alle heute noch des Glaubens, die wären in der Spitze Demonstration gelaufen.
Ja. Aber sorry, das ist mir doch scheißegal, ob die mit ihrer komischen Foto-Opportunity an der Spitze der Demo stehen oder nicht. Ja, das ist ein Symbol, aber das führt am Ende dazu, dass, also warum wird das skandalisiert, ja, also warum, das füttert doch dann am Ende die Überzeugung, dass den...
Die Lügenpresse.
Genau.
Und das sind selber schuld, weil ein Halbsatz reicht aus, um das einzuordnen und das fair gegenüber dem Rezipienten zu machen und nicht so rumgaukeln.
Aber sie wollten halt ihre...
Ja.
Wir stehen jetzt alle zusammen, Story der
Staatsmänner transportieren. Staatsmänner. Und genau. Das war auch nicht. Also, naja, nicht besorgt, das war jetzt nicht nein, evil. Die Bild-Zeitung ist, guck dir jeden Tag eine random Titelseite der Bild-Zeitung an.
Nein, ich glaube, dass du hättest trotzdem das Staatstragend transportieren können, weil es einleuchtend ist, dass die nicht bei der Demospitze mitlaufen, nach 3 Tage nach einem Terroranschlag, 40 Dinge und Netanyahu und alle zusammen, ist super gefährlich. Ist ja klar, dass die nicht da irgendwie fröhlich die ganze Demo mitlaufen.
Also ich weiß aber noch, dass ich, als ich die Bilder sah, dachte ich mir so,
sieht so aus.
Die trauen sich aber echt was.
Ja, ne? Genau. Menschliches Schutzschild also, einer Demo hinter sich.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich zum Freund sagte, so beim Frühstück, als wir irgendwie diese Bilder irgendwie sahen, so, also da will ich aber nicht der Sicherheitsbeauftragte gewesen sein. Ne? Ja.
So. Also ich finde ich verstehe, dass es, also es war sehr ungünstig. Es war sehr dumm von
ein Tag
von,
nachdem Lügenpresse Unwort des Jahres geworden ist.
Also bei bestimmten Inszenierungen können also die Politiker durchaus auf die Journalisten zählen.
Das fand ich das Interessante in diesen Beiträgen von der Tagesschau, in den Blogbeiträgen. Die waren so, das ist doch ganz normal Inszenierung. Und ich meine, die kennen das gar nicht anders. Die Journalisten denken, das ist dann wahrscheinlich auch so. Politik ist halt Inszenierung. Und die sind aber schon so nah dran, dass sie diese Distanzierung gar nicht mehr, dass sie die gar nicht mehr schnallen, dass sie eigentlich die machen müssen als Journalist.
Ich meine, da sieht man ja eigentlich immer wieder schön, wenn Thilo Jung in der Bundespressekonferenz dagegen verstößt.
Ja,
ne? Also gegen diese
Korruption durch Nähe.
Diese, wenn der halt einfach so nachfragt, ne? Also wenn er nicht einfach nur das Statement aufschreibt, sondern halt nachfragt, nachbohrt, dann wird dieses System halt sehr schön deutlich, so, weil das also das eben nicht mal böser Wille ist, sondern halt einfach nur so die Gewohnheit.
Ja.
Ne? Man ist das halt so gewöhnt, dass halt irgendwie, wenn die Bundesregierung was zu sagen hat, dann schreibt man halt dieses Statement auf und dann geht halt wieder nach Hause. Und dass jemand nachfragt, sagt, aber sie haben noch gestern dieses gesagt und vorgestern jenes und irgendwie hier ist noch irgendwie...
Was heißt
das
eigentlich
brutal? Genau, wie ist denn ihre Definition von irgendwie diesem und jenem? Das sind die halt echt nicht gewohnt und du siehst halt, wie unangenehm. Also also wie die sozusagen die Ausstrahlung, die da die Regierungssprecherbank immer rüberbringt, ist eher so ein
unangenehm berührt.
Unangenehm berührt, genau. Ja. Also eher nicht so, nicht mal irgendwie Furcht oder so, sondern eher so ein, der verstößt hier gegen die soziale Konvention.
Ja.
Na, also als wenn er da halt irgendwie im Minirock auftauchen würde. So, das, so ungefähr so sind die Blicke da. Und das finde ich sehr interessant.
Also sie gewöhnen sich langsam dran, habe ich das Gefühl. Aber
langsam sitzt eine Gewöhnung.
Die werden jetzt einen alten Weg finden, ihn nicht mehr ernst nehmen zu müssen.
Genau, die fangen schon an.
So das ist natürlich klar. Die werden also sie werden es einfach nicht zulassen, dass da jetzt irgendwie so ein und man muss natürlich auch so sagen, teilweise stellt er halt auch nicht nur Fragen, sondern vertritt mit dieser Frage halt eine Position und dadurch wird er halt auch
angreifbar.
Ja, als ja, irgendwie aber ich find, so ein
Störenfried. Diesen ganzen Hof- und Hausjournalisten,
na, natürlich.
Was man sonst so erwartet in der Bundespressekonferenz.
Nein, es ist natürlich schön, dass er da ist und man sieht die Reaktion. Die Reaktionen auf ihn sind entlarvend, klar. Aber es ist nicht so, als hätte er da jetzt eine Schwachstelle in diesem System gefunden.
Nee, darum geht's mir nicht, sondern mir geht's eben genau um diese Abbildung des, warum haben die sich da so eingerichtet? Und wie, also das ist halt einfach eine soziale, ja, so ein sozialer Comment geworden ist. Also halt so ist das halt, ne?
Das hast du aber in allen anderen Bereichen des Lebens auch. Geh mal in ein Krankenhaus und unterhalte dich mal mit dem Pflegepersonal. Ja, da ist auch natürlich, wird nach außen natürlich ein ganz anderer Eindruck aufrechterhalten über deren Arbeit und deren, also das kannst du überall machen. Ne? In jedem Bereich hast du ein bestimmtes Bild, was nach außen hin aufrecht gehalten wird, aus dem keiner rausbricht und was die wahren Zustände immer so ein bisschen idealisiert darstellt. So, das ist in der Politik so und ich glaube wirklich, dass es in jedem Bereich so ist. Und wer da hinkommt und da drin rumwühlt und Unfrieden stiftet, der wird dann natürlich auch als unangenehm wahrgenommen. Und das ist auch bei den Guten so. Geh mal irgendwie auf eine.
Mit der eingebunden oder?
Ich glaube, dass das ganz normale zugrunde liegende Mechanismen des menschlichen Miteinanders sind, dass man sich das irgendwie, dass die Leute sich das harmonisch gestalten, Ecken in ihrem Zusammenleben wegschleifen und Gruppen bilden, die einfach in Ruhe funktionieren, ohne dass man da in einem ewigen Kampf ist. Und schau mal, das siehst du, das ritualisiert sich dann in irgendwelchen Reden im Bundestag, wo dann nochmal gefeuert wird und danach geht man dann zusammen Bierchen trinken nachgetaner Arbeit, so ungefähr.
Das ist doch Verschwörungstheorie.
Nein, das ist genau nicht. Ich glaube, dass du nimm irgendwie eine politische Gruppierung, ja. Wenn da auf einmal irgendeiner reinkommt und das in Frage stellt, ja, auf einmal irgendwie sagt, okay, vielleicht brauchen wir gar keinen Feminismus oder vielleicht brauchen wir Feminismus oder vielleicht sind wir ausländerfeindlich oder nicht oder vielleicht ist das von dem, was wir tun, nicht gut oder vielleicht sollte unser Vorsitzender nicht Drogenhändler sein oder was auch immer. Das gibt halt dann irgendwie, wie nennt man sowas? Dann wirst du halt als Bremser, Verräter, Schiffschaukelbremser, Ketzer oder was auch immer bezeichnet. Ne?
Spielverderber, was das jetzt.
Genau, und da gibt's halt, das kann dass sich Gruppen, die eng zusammenarbeiten oder zusammenleben oder wirken, irgendwie homogenisieren.
Klar, aber es spielt natürlich noch eine größere Rolle, wenn ich mit so einer Multiplikatorfunktion, die Journalismus eben hat, nämlich die Abbildung von Wahrheit oder Schaffung von der Wahrheit oder oder von der Realität, dann wird's halt sehr stark multipliziert, das Gekungel. Ne?
Ja, die Aufgabe des Journalisten ist, sich dieser Mechanismen bewusst zu sein, sie zu erkennen und sich ihnen zu verwehren. Oder sie von mir aus, wenn es der Wahrheitsfindung dient, kann er ja auch abends mit den Bundestagsabgeordneten Bier trinken. Wahrscheinlich werden die dann redselig. So, das kann ich mir vorstellen, dass das ein sinnvolles Arbeitsmittel ist. Ja, aber der Effekt ist, glaube ich, stärker als alles andere.
Das ist halt, also gerade in der Politikberichterstattung ist natürlich sehr schwer. Aber ich glaube, noch schwieriger ist es halt wirklich in der Wirtschaft. Also wenn du halt irgendwie so Wirtschaftsberichterstattung liest, ist das ja, sagen wir mal so Wirtschaftswoche, Handelsblatt und so, also die halt sehr nah an der Industrie dran sind, da ist es halt extrem schwer, das noch auseinanderzuhalten. Also, weil da halt die Interessen natürlich auch noch viel dichter sind, weil die Wege halt irgendwie in die PR-Abteilung von den Konzernen halt noch viel kürzer sind und so. Und da halt einfach auch der, die halt auch darauf angewiesen sind, dass sie halt dann Gerüchte bekommen oder halt Stories vorher gesteckt bekommen oder halt irgendwie da den CEO dann doch mal besser kennen und so weiter.
Sport,
ja.
Sport, das ist auch so die korrupteste Art von Journalismus,
glaube ich. Sport ist krass, ja.
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Bereiche, die da
besonders
gefährdet sind.
Würden wir sagen, dass der, also es ist, ich meine, Sport und okay, Sport, Wirtschaft Reise, ist nochmal ein Wirtschaft. Sonderfall. Reise, Wirtschaft, ja, okay, das ist egal, oder? Also ich meine, von mir aus soll die Lügenpresse schönere Reiseberichte schreiben. Also das, ja, oder Autos, ja, ich meine, dass man sich da ernsthaft, also ich glaube, dass die Menschheit hat größere Probleme, als dass irgendwie der ADAC seine komischen Auto des Jahres Wahlen. Das ist ja wirklich ein okay, aber ich glaube, wir haben herausgearbeitet, dass es
keine Verschwörung gibt.
Ist das die Abwesenheit einer Verschwörung? Haben wir die schon bewiesen?
Nein, wir haben eine gute Theorie darüber, warum es keine Verschwörung benötigt. Also genau. Warum es also halt tatsächlich, also wir haben, also da die Abwesenheit einfach schon nicht nachzuweisen ist, haben wir immerhin das nächstbeste getan, nämlich sozusagen herausgearbeitet, dass es genügend andere Mechanismen gibt, die diesen Effekt, den wir beobachten können, und der ist ja zweifelsohne da, einfach erzeugen. So, und das halt also das, sag mal, direkte Kaufen von Journalisten halt, ja, passiert halt, also ist halt durchaus üblich, aber jetzt nicht dauerhaft und nicht irgendwie in einem Maßstab, wo man jetzt irgendwie sagen müsste, okay, die schreiben nur, was irgendwie ihnen gesagt wird. Und am Ende es gibt natürlich noch eine Theorie dazu, und die sagt halt, naja, also am Ende ist halt eben genau dieses Rangeln um Einfluss in den Medien ist halt Teil des demokratischen Spiels. Also es ist halt irgendwie sozusagen einer der Schauplätze, auf dem die Auseinandersetzung, die Meinungspluralität im System stattfindet. Und eigentlich ist es ja ganz gut so. Das ist halt die Gegentheorie dazu. Die sagt halt so, ja, ist so, aber ist ja gut so. Mhm. Also das ist halt so ein, dass man sagt, so ist das halt. Und dagegen ist es relativ schwer zu argumentieren. Also du kannst halt natürlich damit argumentieren, zu sagen, so pass auf, da gewinnt halt immer der mit dem meisten Geld am Ende. So, weil er halt einfach mehr intellektuelle Bandbreite kaufen kann. Wie in der Politik halt auch. Und das ist eigentlich ein Problem dabei. Aber dann endet das Argument eigentlich auch schon.
Und für einen Markt ist das ja gar kein Problem. Genau.
Und wenn also, wir halt dann aber
75%
Marktgläubigkeit haben, dann ist es sozusagen ja eigentlich nur mehr Effizienz im Markt, ja.
Was machen also Verschwörungstheoretiker falsch?
Also ich glaube, dass sie in der Regel, die eine Verschwörungstheorie bewusst aufbauen oder die?
Der anhängen. Also nehmen wir an, also wenn wir das nochmal an diesem Mediending aufhängen, jemand sagt, Scheiße, und die Presse, die ist hier NATO, Kapitalismus und Ding, und die machen hier irgendwie, das kommt mir alles so gleichförmig vor, und die haben sich da, also.
Per se hat er erstmal recht, ne? Also ich meine, die Beobachtung, also die sozusagen,
genau,
die Diagnose also, stimmt, ja.
Aber es ist halt keine Verschwörung. Sondern es ist eine.
Genau, also sozusagen, es gibt halt mehrere Wege zum Erreichen desselben Ziels, und er hat sich halt den schwierigsten. Nee, beziehungsweise nicht den, nee, hat sich den einfachsten genommen, hat gesagt,
okay, einfach es gibt eine monokausale Erklärungsmuster, ja, halt, und dann.
Genau. Meinen Sie halt, also ich meine, was halt für eine gute Verschwörung gilt, gilt natürlich auch für eine gute Verschwörungstheorie halt, wenn sie halt, also eine gute Verschwörung ist natürlich so, dass sie so komplex ist, dass du sie nicht mehr abbilden kannst. Also ich weiß nicht, also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer noch diese Geschichte damals mit dem Leuna-Komplex, was ja eine Verschwörung war. Mhm. Ne, und ich weiß nicht,
Leuna.
Diese
Industrie, Raffinerie,
genau.
Industrie, Chemie.
Erzählen.
Die haben halt irgendwie da Milliarden von Euro versenkt, irgendwie, also so Hunderttausende von Euro pro Arbeitsplatz, die da reingeflossen sind und die sich halt damals Elf Aquitan in die Tasche gesteckt hat. Und die wiederum haben dann die halbe CDU davon bezahlt, irgendwie um diesen Deal zu machen, war halt so eine Kohlsumpfnummer. Und die Zeit hattet mal damals Prä-Internet, also jedenfalls noch fast Prä-Internet, mal aufgearbeitet. Und da gibt's, und zwar als so ein Graph. Ne, also du kennst halt auch so den, diesen Film, so diese, wo die Verschwörungstheoretiker immer so kleine Kästchengrafik malen und der hängt mit dem zusammen. Und dann
sie, ja, das hat so, die Zeit gemacht.
Und die Zeit hat tatsächlich mal gemacht. Die sind dem nachgelaufen und haben, und die Zeit ist ja nun kein kleines Blatt. Und die haben die Mittelseite mehrfach zum Ausfalten gemacht. gedruckt, damit du das irgendwie unterkriegst. Und haben diesen Leuna-Skandal aufgearbeitet. So. Und der Punkt war, du konntest diesen Leuna-Skandal nicht aufarbeiten, weil er so komplex war. Du konntest ihn nicht in einer journalistisch lesbaren Geschichte erzählen. Es ging einfach nicht mehr. Da waren so viele Verästelungen und Folgen von Folgen, Konsequenzen von Konsequenzen, Vertuschungen, Verschleierungen, Interessensübereinstimmung und so weiter und so fort drin, dass du es einfach nicht mehr erzählen kannst. Und deswegen, eine gute Verschwörung ist so komplex, dass du sie nicht mehr in einer Verschwörungstheorie abbilden kannst, weil eine Verschwörungstheorie muss ja einfach sein. Und aber eine gute Verschwörung, also wenn du eine Verschwörung machst, dann muss die so komplex sein und so viele Verästelungen, Tarnschichten, Interessenszusammenströmungen und so weiter und so fort haben, dass du sie einfach nicht mehr erzählen kannst.
Du meinst, du müsstest den Präsidenten erschießen, in der Innenseite der Erde wohnen und eine Mondlandung fälschen?
Mindestens.
Okay, aber die Frage, was machen Sie falsch? Also wenn wir nochmal auf den Menschen, die Medien haben sich verschworen, um uns alle zu steuern. So, jetzt gibt es da Sachen, die richtig sind. Ja, also es gibt irgendwie eine Tendenz zu NATO, es gibt irgendwie eine Tendenz zum Kapitalismus. Jetzt habe ich das alles Ding, aber ich mit der Verschwörungstheorie beschreibe ich nicht das reale Problem und dann kann ich es auch nicht abstellen, wenn ich es nämlich irgendwie auf eine Verschwörung bringe, die es nicht gibt. Dann kann ich nicht die Missstände abstellen, durch wie auch immer das gehen soll. Also, aber ist das das Problem der Verschwörungstheorie? Oder das machen sie generell falsch? Wie kommt man eigentlich da? Wie wird man Verschwörung, Anhänger von Verschwörungstheorien?
Also der wichtigste Punkt ist natürlich, dass der Anhänger einer Verschwörungstheorie bezeichnet seine Theorie niemals selbst als Verschwörungstheorie.
Das ist klar.
Das ist halt immer Fremdzuschreibung. Das heißt, es ist immer eine Fremdzuschreibung. Und da diese Fremdzuschreibung natürlich als Waffe benutzt wird, um Ideenräume zu diskreditieren, die halt gerade nicht der Mainstream-Realität entsprechen, ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, also die Frage zu beantworten einfach. Mhm. Also, weil du entweder hast du einen Ideenraum oder einen Erklärungsraum, den du für richtig hältst und der aber möglicherweise darunter leidet, dass er zu komplex ist. Also, dass er nicht gut erzählbar ist, weil irgendwie das kapitalistische System halt irgendwie in einem Nachmittag darlegbaren Theorie abzuhandeln, ist ein bisschen schwierig. So, oder du bist halt in der Situation, dass du sagst, okay, wir müssen unser Narrativ vereinfachen, damit er verkaufbar wird. Und dann sagst du halt, es ist halt irgendwie die trilaterale Kommission oder die Bilderberge sind es halt. Ne, oder vielleicht beide zusammen. Mhm. Und dann hast du halt eine so große, starke Vereinfachung, dass wiederum wenigstens eines der Merkmale einer Verschwörungstheorie zutrifft.
Das heißt, du nimmst ein paar Fakten, die verstörend sind und findest für die paar Fakten einen Zusammenhang, der sie erklären könnte. Also du siehst, folgende drei Dinge sind komisch und nicht auf den ersten Blick einleuchtend, aber du findest dann eine sehr einfache Erklärung für mehrere verschiedene Umstände.
Und du findest Erklärungen immer, weil du sie suchst. Gibt's da nicht die Startsequenz von 23? Wo sie rumfahren und auf einmal hast du überall, findest du, wenn du dich darauf konzentrierst, hast du mal ein Auto, wolltest mal ein Auto kaufen und hast dann so, okay, ich will einen Kangoo kaufen und dann siehst du immer nur noch Kangoos. So, glaube ich, funktioniert auch Verschwörungstheorie, dass du dich so konzentrierst auf was und dann kannst du auch immer wieder neue Fakten oder Argumente dann zufügen, ne? Weil du dich so beschränkst.
So funktioniert das Hirn will Zusammenhänge finden. Und wenn du halt irgendwo, wenn du welche suchst, wo keine sind, wirst du die auch finden.
Ja. Da gibt's, also sehr schön ist Numerologie, funktioniert halt immer so, ne? Also Numerologie ist halt einfach eine tolle Sache. Da gibt's zum Beispiel von Umberto Eco halt auch irgendwie die Herleitung der Maße eines römischen Zeitungskiosks aus irgendwie den allen Zahlen dieses Universums, die eine Art von Bedeutung haben. Das ist also das schönste Stück zur Numerologie überhaupt. Und, ja, gerade so 23 ist natürlich, funktioniert halt ganz hervorragend. Ne? Oder, ganz viel lieber, oder 17. 17 ist auch eine tolle Zahl, die man eigentlich überall findet. Ja. Und die natürlich dann den symbolischen Charakter haben, dass du also mit so einer Homologie kann man halt natürlich in einer nicht so guten Verschwörungstheorie auch prima Lücken überdecken.
Ja. Weil dann immer wieder auf die fünf
also kommen, so wie
wir jetzt grad, was sind die fünf Pentagramme und klar.
Also wie wir jetzt gerade halt irgendwie Werner von Brauns irgendwie Mission in der Antarktis genutzt haben, um halt irgendwie die Sache mit Neuschwabenland irgendwie sozusagen zusammenzubringen, so funktioniert das halt zum Beispiel auch Numerologie in guten Verschwörungen, also nicht so guten Verschwörungstheorien. Ja.
Du musst, glaube ich, Numerologie nochmal so ein bisschen erklären.
Ja, Numerologie ist die Wissenschaft davon, dass bestimmte Zahlen immer irgendwie überall auftauchen und die Welt absichtlich so geformt wird, dass diese Zahlen immer irgendwie wieder auftauchen und dass sie plötzlich eine große Bedeutung in deinem Leben zusammenfinden. Also dass du halt irgendwie die, keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie günstig zählen würden, wäre wahrscheinlich irgendwie, wenn wir die 23 halt zum Beispiel auch in diesem Raum finden, wahrscheinlich.
Da steht sie.
Ach, sie steht sogar an der Tafel. Naja, dann, na, also, gut, und wir sind dann in der 23. Folge, die 23 steht an der, am Tisch. An der Wand. Wir haben exakt 23 Gegenstände auf diesem Tisch.
23 Oliven.
Es sind 23 Oliven in diesem Glas. So, also halt, also wir können dem eigentlich nicht entkommen. Ne?
Und dann finden wir die Zahl überall wieder.
Ja.
Funktioniert das auch mit der 22? Das wäre ja jetzt die Frage.
Nee, also. Wenn du einmal dich auf die richtige Zahl konzentriert hast, natürlich nicht. Ja.
Aber da ich da überhaupt gar keine Ahnung von habe, liegt das daran, dass, also was ich so sehe, ist immer, dass wenn dann die Zahl nicht stimmt, dann bildet man halt nochmal die Quersumme oder so, genau, und dann kommst du halt irgendwann bei 5 raus. Genau. Oder du kommst von mir aus bei der 6 raus, aber das ist ja nur
2 mal 3, was wiederum 23 ist.
Genau.
Drehst irgendwas in 9 und dann kannst du irgendwie so, also kannst halt immer.
Geht eigentlich immer. Also es gibt so ein paar Primzahlen, die sind doof, aber ansonsten geht es eigentlich
immer. Aber das ist ja dann immerhin wieder eine Primzahl und der Primzahl kommt ja besondere Bedeutung zu und das ist ja dann auch wieder ein Hinweis.
Und sie haben die extra benutzt, um zu vermeiden, dass du die 23 findest.
Ja. Das.
Okay, aber das ist
okay. Und das sind also, dass er das quasi Laien-Mathematiker, die irgendwie random so lange rechnen,
nee, obwohl einfache Rechnung. Das ist eine sehr schöne Übung in selektiver Wahrnehmung.
Sehr schön. Ja, aber da findet man ja unglaublich viel zu, ne? Zahlensymboliken.
Ja, super.
Aber da, du hast recht, das sind wirklich dann so die schlechten Verschwörungstheoretiker, ne?
Ja, die halt dann noch so eine, ja, sowas brauchen so.
Wenn du dich auf einfache Algebra berufen musst, um deine Verschwörung zu belegen, dann.
Okay, aber klar ist, dass es natürlich immer so eine Komplexitätsreduktion ist, ne? Also dass du immer versuchst, es einzugrenzen und auf die Verschwörung zuzuführen.
Ich glaube, du
dann scheiterst, weil du es.
Du scheiterst ja nicht, weil du einfach alles versuchst irgendwie zu assimilieren und was nicht passt, das ist halt dann von der CIA inszeniert.
Oder du kannst einfach Fakten weglassen, die dich nicht interessieren.
Ja. Aber das ist ja in der Wahrnehmung der normalen Welt auch so. Wir haben ja
deswegen
auch.
Deswegen funktioniert es ja. Also ich meine, letzten Endes ist ja sowas nur, also wenn du die Welt unter dem Gesichtspunkt einer Verschwörungstheorie betrachtest, ist ja eigentlich. Was du ja tust, ist nur einen Filter über deinen Realitätstunnel zu legen, der halt dafür sorgt, dass, also wir haben ja nur wenige Wege, wie wir uns an Dinge erinnern, so. Das sind halt irgendwie Zusammenhang mit emotionalen Ereignissen. Ist halt also wenn du halt sozusagen eine Emotion hast, die damit verbunden ist, dann erinnern wir uns Dinge. Und das Zweitwichtigste ist, wenn der Fakt, den du erfährst, gut in dein Weltbild passt. Also wenn du ihn sozusagen gut einsortieren kannst mit dem, was du jetzt sonst schon weißt. Und diese Art von Erinnerungswahrnehmung passt natürlich perfekt dazu. Ich meine, das ist halt normal. Ne? Also wir alle haben ein Weltbild, wir alle haben eine Anordnung von Fakten, die unser Weltbild ausmachen oder von Annahmen. Und Dinge, die da gut reinpassen, an die erinnern wir uns natürlich viel besser. Und Dinge, die da nicht so gut reinpassen, an die erinnern wir uns einfach schlicht nicht so gut.
Weil man sie nicht in der Geschichte unterbringen kann. Genau. Also diese Memory-Technik, ne?
Genau, es ist halt diese narrative Erinnerungsstrukturen, ja. Genau. Und wenn du halt so ein Narrativ hast, so, dann kann er halt auch ganz schön mächtig werden, weil natürlich dann eigentlich alles irgendwie da so reinpasst und gedreht wird, wenn du halt irgendwie den entsprechenden Wahnsinn dazu mitbringst, ja. Ja, ich meine, das ist halt, also das finde ich halt auch wichtig, genau das nochmal zu erklären, dass halt also eben der Unterschied zwischen etwas, was die Medien als Verschwörungstheorie bezeichnen, und dem, was eine echte Verschwörungstheorie ist, die sind halt auch manifest und sozusagen darstellbar. Ne? Also wenn man sich vergegenwärtigt, dass eine Verschwörungstheorie halt eben immer beinhaltet, dass jemand also sich verschworen hat, und also eine kleine Gruppe von Menschen, die halt und es halt irgendwie auch möglicherweise nicht so ganz einfach ist, halt irgendwie den immer alle Fakten da irgendwie mit in Übereinstimmung zu bringen. Hingegen, wenn die Medien halt irgendwie Dinge, die sie halt irgendwie ja gerne, über die sie gerade ungern berichten würden oder die ihnen halt irgendwie komisch vorkommen, weil sie zum Beispiel aus komischen Ecken des Internets kommen, die als Verschwörungstheorie klassifizieren.
Ist halt dann tot dann immer danach, da bist du diskreditiert.
Ja, aber die interessante Frage ist ja, wie unterscheidet man das? Also wie unterscheidet man eine gerechtfertigte Bezeichnung als Verschwörungstheorie, wo es also tatsächlich wohl um Bullshit geht, von Dingen wie zum Beispiel den Chemiewaffen im Irak, wo die Verschwörung ja auf Seiten der Medien war.
Ja.
Also auf Seiten der Politik war, die dann von den Medien reflektiert wurde. Und diese Unterscheidung möglich zu machen, ist ja irgendwie sozusagen das, also, was ich gerne irgendwie als Medienkompetenz bezeichne. So. Und also eben, und es ist halt nicht immer ganz einfach, weil dann die Frage, wie viele Leute vertreten denn diese Ansicht in Zeiten des Internets halt auch nicht mehr hilft. Ich meine, wenn 25% der Amerikaner Meinung sind, sie sind nie auf dem Mond gelandet, dann
hilft uns die Zahl nicht.
Hilft uns die Zahl nicht mehr, ne? Also weil natürlich der Hebel so groß ist.
Ja, klar, man könnte natürlich einfach statt sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, sagen, das ist eine schlecht belegte These oder es ist eine Mindermeinung oder es ist eine, also man kann ja da verschiedene Kategorien. Verschwörungstheorie hat halt immer gleich so diesen totale Keule. Du bist, mit dir reden wir nicht weiter, weil
du bist ja so ein Wahnsinniger.
Du bist Wahnsinniger, du bist durchgeknallt, das ist alles Bullshit. Genau. Alles,
anstatt was
du
einfach sagst, zu sagen, das ist halt gerade eine These, die halt nicht zum Major Consensus Narrative passt.
Ja.
Also die halt eine These, die halt gerade, also entweder schlecht belegt ist, was ja vorkommen kann, oder eben, dass sie gut belegt ist, aber sie passt halt nicht in den aktuellen Narrativ.
Ich stelle mir halt vor, wie Angela Merkel im Bundestag den Abgeordneten der Linkspartei sagt, passen Sie auf, Ihre These passt einfach nicht in unseren Major-Consensus-Narrative.
Ja, ich meine, das wäre die Wahrheit ausnahmsweise mal. Ne?
Wenn Sie ausnahmsweise mal die Wahrheit sagen und die Presse die Wahrheit schreiben, wahrscheinlich nicht. Ich finde es ganz ganz nett, weil wir so ein bisschen einen Ausflug in die Erkenntnis, nicht nur Erkenntnistheorie, sondern auch so ein bisschen Wahrnehmungs- und Erinnerungspsychologie hatten, dass Wissenschaft sich ja auch in die wissenschaftlichen Erkenntnistheorien, zumindest die neueren und die sich durchgesetzt haben, ja um dieses Denken wissen. Also das Wissenschaft ist so gebaut, eine Theorie wird nie bewiesen und deswegen ist es eigentlich, so will es die reine Lehre, sollte deine Mühe immer sein, die Theorie zu widerlegen. Und nur dadurch in der Wissenschaft funktioniert das, ja. Da ist quasi, da macht jemand ein Experiment, an diesem Experiment zeigt er etwas und findet dann für das gezeigte Phänomen ein Erklärungsmodell. Und dann macht man vielleicht eine ganze Reihe von Experimenten und dann ergibt sich irgendwann ein Wissenschaftsparadigma daraus. Ja, dann kommt in der Psychologie zum Beispiel, was weiß ich, Behaviorismus. Ja, es war ein sehr einfaches Erklärungsmodell, was sehr, sehr viel Verhalten abbilden konnte. Und dann irgendwann quasi hast du mit der Theorie einhergehen Dinge, die erklärbar sind, und bestimmte Annahmen der Theorie, die widerlegbar sind. Ja? Also eine vernünftige wissenschaftliche Theorie muss Aussagen machen, die widerlegbar sind. Also sie darf nicht alles erklären können, sonst ist sie auch unbrauchbar, weil sie dann nicht mehr viel erklären kann. Dann ist der Wert der wissenschaftlichen Theorie nicht mehr gegeben. Das heißt, du bist mit deiner Theorie so an der Mischung zwischen, ich will möglichst viel erklären können und ich muss aber auch quasi widerlegbar sein. Und so funktioniert dann die Wissenschaftsgeschichte.
Moment, du musst, also widerlegbar sein ist definiert als, du musst sagen können, mit welchen Belegen deine Theorie widerlegt wäre.
Genau.
Also du musst sozusagen,
es gibt quasi
die Abbruchbedingung für deine Theorie muss definiert sein.
Genau. Also zum Beispiel die Verschwörungstheorie der Erdanziehungskraft. Ja, die wäre widerlegt, wenn irgendwo auf dieser Welt etwas oder in diesem Universum etwas das Gegenteilige passieren würde. Dann müsstest du dir eine neue Theorie finden. jetzt ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Naturgesetze der Gravitation nicht gelten, aber irgendwann hast du quasi sowas wie ein Naturgesetz herausgefunden, wenn du in der Physik jetzt zum Beispiel feststellst, dass sich das immer, es grundsätzlich immer so passiert, messbar so passiert und dann du da einen Zusammenhang gefunden hast. In anderen Wissenschaften wird es natürlich dann schwieriger. Aber trotzdem muss die Theorie so formuliert sein, dass sie widerlegbar ist. Und es ist eigentlich, wie gesagt, die noble Pflicht des Wissenschaftlers, und das adelt dann auch den Wissenschaftler, wenn er quasi ein Experiment sich einfallen lässt, was eine bekannte Theorie widerlegt. Aber
was wäre das bei Neuschwabenland? Wäre dann, geh doch hin und beweis, dass es uns nicht gibt?
Wie geht es denn? Der Forscher ja korrupt. Ja? Und das ist das Spannende daran, erkennt man, wenn man in seinem eigenen Denkmuster gefangen ist, wenn man quasi die Widerlegungen in Frage stellt. Und ich wollte das noch ganz kurz ausführen. In den Wissenschaften ist es so, dass alle wissen, dass das Noble ist und dass das auch die Möglichkeit ist, zu Fame und Anerkennung in der Wissenschaft zu kommen, ist das, was alle glauben, umzuwerfen und eine andere, bessere Erklärung zu haben, die das, was wir bisher wissen, plus das Neue, was du erforscht hast, mit erklären kann. Ja. Und das wird ja auch in der Wissenschaft noch passieren. Ja, wir haben ja bis heute noch kein einheitliches Modell in der Physik zum Beispiel davon, was Licht ist. Ne? Bestimmte Lichtphänomene kannst du mit Licht als Welle erklären, andere mit Licht als Teilchen. Und du hast da quasi zwei Paradigmen, die parallel existieren, weil du noch nicht das allumfassende Paradigma hast. Aber irgendwann wird es hoffentlich mal jemandem gelingen. So laufen wir als kleine Wissenschaftler durch unsere Welt und suchen aber immer nur Bestätigungen für das, was wir ohnehin schon glauben. Und die Wissenschaft macht nämlich am Ende genau das Gleiche. Ja. Durch nämlich die Auswahlprozesse der Forschung, die finanziert werden, durch die Publikation von Ergebnissen.
Ja. Lügen.
Natürlich, nein, das ist ein klarer, also es gibt zum Beispiel, wenn der große Wissenschaftler ein Phänomen zeigt und du bist nicht in der Lage, das zu replizieren, dann musst du halt, hast du entweder nicht sauber gearbeitet oder besser gearbeitet. Ne? Und in der Praxis ist es aber so, dass viele Wissenschaftler dann sagen, na okay, ich hatte nicht genug Geld und konnte nicht so sauber arbeiten und konnte das jetzt nicht replizieren und deswegen veröffentliche ich das jetzt gar nicht erst oder führe diese Forschung nicht weiter. Und gibt es da nicht dieses sehr prominente Beispiel mit Eisen in Spinat?
Eisen in Spinat ist so ein Klassiker dafür, wieso es halt irgendwie keine gute Idee wäre, halt irgendwie den derzeitigen Stand der Wissenschaft über irgendetwas direkt und ohne Umwege in Politik umzusetzen. Also es gibt ja in der Politik diesen schönen Trend des sogenannten Nudgings, also wo halt Menschen dazu angeregt oder geschubst werden sollen, das Richtige zu tun. Und wenn die Definition von das Richtige ist, das, was irgendwie gerade in der Wissenschaft als irgendwie bestätigte Erkenntnis gilt, dann wird's halt irgendwie schnell schwierig. So, also wenn halt irgendwie sozusagen man nicht mehr die Option hat, sich anders zu benehmen. Ne? Also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel sowas wie Magengeschwüre, ja. Also dass irgendwie Magengeschwüre halt irgendwie von Bakterien verursacht werden, war über viele Jahrzehnte so eine Verschwörungstheorie, ja. Also so die Medien würden es als Verschwörungstheorie bezeichnen. War halt so eine Seitenmeinung von so zwei, drei Ärzten, so bis die dann halt mal zeigen konnten, dass es wirklich zutrifft. Und dann kippte halt diese Milliardenindustrie von Magensäuresenkern plötzlich um, weil man halt einfach nur wie zwei Wochen Antibiotikum nimmt und dann wartet mit den Magengeschwüren. So, und das sind halt, also die Wissenschaft hat so eine, genau so eine Mechanismen natürlich auch. Und da sagt man ja, dass bis sich eine wirklich bahnbrechend neue Theorie in der Wissenschaft durchsetzt, muss erstmal die Generation, die sie aufgebracht hat, und die Generation ihrer Schüler ausgestorben sein. Beziehungsweise halt in Rente gegangen
sein. Weil die natürlich mit
allen. Die sind halt investiert in diese Theorie. Ne? Und ich vermute mal, bei so dieser ganzen Marktnummer und so wird es so ähnlich sein. Das wird halt noch ein bisschen dauern.
Hamosch. haben wir es?
Haben wir noch eine Verschwörung? Also jetzt sollten wir eigentlich nur unsere eigene entwickeln, aber das machen wir am besten, wenn die Aufnahmegeräte ausgeschaltet sind.
Ja, also das, also Kennzeichen einer guten Verschwörung ist ja, dass niemand davon weiß, dass sie existiert, ne? Und nicht mal den Namen kennt.
Damit zurück ins Internet.